Für die erste Sendung im Jahre 2017 hat der Sneakpot sich vollständig versammelt. Wir hüpfen über diverse Dächer und besprechen für euch den Film Assassin's Creed. Mit mir hier unsere Assassine, das ist Claudia. Nerdinger, ich sag ja mal den Namen dazu.
Genau die.
Genau. Auf dem Weg in den Nimbus, heißt das Ding so, Christoph?
Nö. In den Animus.
In den Animus, das ist Robert Krüger.
In den Imbus.
Genau. Ich nehme dann meinen Imbus mit. Hallo.
Und unser Templer, das ist Christoph Perlau.
Hallo, ich darf den Kardinal Stefan Diesberg begrüßen.
Hallo. Gesehen. Boah, so viele Leute waren wir schon lange nicht mehr im Sneakpot, oder?
Ja.
Full House. Full House.
Full House sozusagen. Assassin's Creed, worum ging's?
Christoph.
Ja. Dann mache ich das mal als alter Fanboy. In Assassin's Creed geht's darum, dass die Erinnerungen von Vorfahren in der DNA einer Person gespeichert sind und dass die auch abrufbar sind mit einer bestimmten Maschine oder zu einem Interface, das ist der Animus. Und in den diversen Computerspielen, ich glaube 18 sind es an der Zahl, geht es also grob darum, dass eben der Protagonist in der etwa jetzt Zeit in diesen Animus gesteckt wird, von wem auch immer, und um Informationen über seine Vorfahren herauszufinden, in die Rolle seiner Vorfahren schlüpft, beziehungsweise in deren Erinnerung und dann deren Erinnerungen mehr oder weniger nachspielt oder nacherlebt. Und die befinden sich meist in irgendwelchen relativ berühmten Zeitaltern. Also das ging zur Zeit der Kreuzzüge los und war dann in der Renaissance und in vielen anderen Zeiten noch. Französische Revolution zum Beispiel auch. Und das Ganze wurde jetzt verfilmt und der Film bezieht sich nicht auf, also es ist jetzt nicht eine Assassin's Creed Adaption von einem Spiel, sondern ist im Endeffekt eine ganz eigene Assassin's Creed Folge zur Zeit, also diese Animus-Zeit ist etwa die gleiche wie bei Assassin's Creed 2, also Renaissance. Spielt aber nicht in Italien und auch nicht in dem, was jetzt die Türkei ist. Wie hieß das damals? Konstantinopel, Osmanisches Reich, genau. Sondern spielt in Spanien und ist auch ein ganz anderer Protagonist und ist alles ein bisschen anders, aber es fühlt sich schon nach Assassin's Creed an. Also es ist schon von der Story her schon Assassin's Creed. Ja. Das ist eigentlich das.
Also
und das ganze
Teile.
Genau. Wichtig ist noch, es gibt eine große Weltverschwörung, wo zwei große Parteien um die Macht kämpfen. Das sind die Templer und die Assassinen. Und meistens gehört man zu der Seite der Assassinen. Ich glaube, bei allen bis auf einem Spiel.
Die Spiele haben ja, also ich sag mal so, zumindest die ersten beiden, war die Story ja immer relativ, geradlinig. Du hast da irgendwie so 5, 6 Leute, die du umnieten musst nacheinander, die großen Oberbosse und auf dem Weg dahin nietest du noch 500 andere um. Und es wird ein kleines bisschen Geschichte erzählt. Wie ist das jetzt hier nur genauso?
Also
oder?
Ich würde im zweiten Teil schon sagen, nicht mehr ganz so. Der erste schon, den ersten sehe ich so ein bisschen als Prolog. Im zweiten ist schon die Rahmenhandlung zum Teil deutlich komplexer. Also gerade im zweiten des zweiten Teils. Wenn du die Rahmenhandlung wirklich spielst, du musst es ja nicht zwingend spielen, ist es aber schon, also da wird es schon ein bisschen abgefahren. Also es wird dann auch, gerade was die Enden der Spiele angeht, so mit Stichwort uralte Götter und sowas, also da wird es dann ziemlich abgefahren schon. In dem Film hier spielt die Rahmenhandlung eine deutlichere Rolle, eine wichtigere Rolle und ist verknüpft mit dem, mit dem damals. Also die der Protagonist, also das, was früher Desmond Miles war, der ist nicht nur jemand, der in ein Interface eingeklinkt wird und eben da in der Erinnerung so im Kopf alles Mögliche sie abspielt, sondern da, das ist schon wesentlich handfester in der Jetzt-Welt. Also ich meine, klar, in Assassin's Creed 1 und 2 gibt es ja auch diese Fluchten so nach Italien, aber das ist schon noch handfester als das. Es ist halt auch ein Actionfilm irgendwo. Aber ich würde eigentlich, bevor ich da näher drauf eingehe, würde gerne die Claudia erstmal drauf eingehen lassen, weil die hat die Spiele nicht gespielt. Das ist für mich eigentlich interessanter als das, was ich davon halte.
Okay. Du möchtest hören, was ich von dieser Rahmenhandlung halte und sowas?
Ich würde gerne wissen, inwieweit das überhaupt komplett verständlich ist, wie leicht es zugänglich ist und bei manchen einzelnen Dingen auch, wie sie dir gefallen haben.
Okay.
Also mir würde zum Beispiel, mich würde interessieren, wie dir der Animus gefallen hat.
Okay, also es ist jetzt ja so, ich habe das zwar nicht gespielt, aber ich hatte schon vorher das Gefühl, ich habe einen Eindruck davon, wie das aussehen soll und so, weil man hat ja Game One gesehen und so. Ich hatte schon eine Vorstellung davon, was Assassin's Creed so mit sich bringen muss. Und mir geht's eigentlich so, dass ich den Film in der Hinsicht fast komplett zweigeteilt sehe, weil ich nämlich diese Andalusien-Sache im 15. Jahrhundert fand ich sehr befriedigend in fast jeder Hinsicht. Also fand ich auch spannend und die Figuren überzeugend und fand toll, dass man gesehen hat, dass sie sich eben bewegen wie in einem Computerspiel. Man konnte sich richtig vorstellen, wie man das spielt zum Teil. Das fand ich toll, aber die in dieser Rahmenhandlung, und da weiß ich eben zum Teil nicht, ob ich Dinge nicht verstanden habe, aber es ist jetzt nicht wirklich so, dass ich das Gefühl habe, ich habe Lücken, sondern ich hatte zum Teil auch so das Gefühl, es ist irgendwie fadenscheinig aufgeblasen und letztendlich wird da doch nicht sehr viel draus gemacht. Dieses Rumgeheimnisse mit dem Apfel und so und am Schluss dann, naja, also es ist halt irgendwie so, ich weiß nicht, also ich fand, dass diese Entscheidung, ich verstehe, dass sie mehr aus der Rahmenhandlung gemacht haben, als es vielleicht im Spiel jetzt, je nachdem, wie man das spielt, eben der Fall wäre, aber für mich stimmt die Gewichtung nicht. Ich hatte während der Rahmenhandlungsszenen eigentlich immer das Gefühl, können wir nicht wieder zurück reingehen und können wir nicht wieder was erleben?
Das geht dir aber im Spiel genauso.
Das ja, ging okay. Mir im Spiel jedes gut, Mal so, wenn das war.
Schön, immer aber das ist der Film, dieses Rumgehen. Gefühl reproduziert, diese Frustration reproduziert, das finde ich nicht unbedingt notwendig. Und dann finde ich eben auch, dass das zum Teil, also das ist dann auch so, irgendwie, was die Figuren angeht, so voraussehbar. Man sieht jeder Figur auf den ersten Blick an, ob sie vertrauenswürdig oder ein Bösewicht oder nicht ist. Und trotzdem wird so getan, als sei das irgendwie dann die Big Reveals und alles ganz anders oder so. Also das finde ich ziemlich blöd eigentlich. Fandst du es also nicht?
Die Sache, wer Bösewicht ist und wer nicht, das ist natürlich für jemanden, der es gespielt hat, zum Teil noch. Ja, oder da würde ich sagen, für den ist es noch deutlicher, dass das gar nicht ein Big Reveal ist, sondern dass es offensichtlich ist. Ja, wird halt nochmal so nachempfunden, weil das im Spiel auch so war. Ja, also im Spiel war nicht sofort klar, dass das Abstergo das absolut Böse ist. Und hier ist es ja so, der wacht in diesem Haus auf und da ist draußen das riesige Abstergo-Zeichen drauf. Und da ist für jeden, der das Spiel kennt, klar, okay, der ist in der Hand der Bösen. Ja. Also da ist praktisch, das ist eigentlich kein Zweifel, oder?
Ja, nee, aber es geht ja nicht um die Hand insgesamt, sondern es geht um die Einzelperson. Ich finde, die Einzelperson, mit denen er dann dort zu tun hat, ist sofort klar, wer irgendwie, bei wem es welche Option noch zu Relativität gibt oder sowas. Also es ist echt, das finde ich vollkommen offensichtlich.
Was ich sehr lustig fand, war, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, und zwar der Hauptbösewicht, ja, der Antagonist, gespielt von Jeremy Irons, der Chef von Abstergo ist. Bei Jeremy Irons habe ich die Assoziation gehabt an diese Borgia-Verfilmung. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da gibt es ja so einen Mehrteiler, wo er Alexander den VI. Spielt, also den Rodrigo Borgia, also den legendär wahrscheinlich infamsten Papst, den es je gab. Und das Lustige daran ist, dass der im zweiten oder in den zweiten Teilen von Assassin's Creed ist dieser Borgia-Papst der Hauptantagonist. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber du hattest eben so die, weißt du, ich sehe diese Person und weiß sofort, okay, Das ist das Böse.
Aber du, ohne dass ich Borgia gesehen habe, ging es mir genauso. Ich habe gesehen, der Rollkragenpulli, die Art, wie er schaut, vollkommen stimmt. Klar, das ist der Bösewicht. Und das fand ich dann doch so ein bisschen so, okay. Also
es sollte aber so sein. Also es
war, ja, genau. Vielleicht ist das genau die Art des Films, damit du dasselbe empfindest.
Wie aber dann finde ich, dass trotzdem dann diese Rahmengeschichte zu viel Raum einnimmt. Weil sie erzählt dann letztendlich einfach zu wenig dafür, dass sie so viel Raum einnimmt. Also ich,
du hast recht. Also du hast recht, was die Story angeht, das wäre aber wahrscheinlich auch zu abgedreht geworden, wenn die so wie im Spiel gewesen wäre.
Ja.
Im Spiel, wenn ich mich recht erinnere, das ist auch schon ein bisschen her, aber da ist es dann irgendwie so, da ist dann nicht mal mehr klar, ob wir alle Überbleibsel einer alten Zivilisation sind, die nur eingesperrt waren, die auch schon Hochtechnik, also ein bisschen wie bei, da spoilere ich, das sage ich nicht. dass wir so die so und so vielte Iteration der Menschheit sind. Und das haben sie hier ganz rausgelassen. Hier ist es tatsächlich, wie du ganz richtig gesagt hast, wir müssen diesen Eden-Apfel finden, weil damit kontrollieren wir, weiß auch immer, das war ziemlich albern mit dem freien Willen. Und das war, da hast schon recht, das war ganz schön platt. Also, haben sie es halt runtergebrochen. Ne?
Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob dann so, also die Hauptfigur wird ja gespielt von Michael Fassbender, der eigentlich von, also ganz am Anfang des Films ja aus seiner Kindheit verfolgt wird so. Und da war ich nicht so, diese ganze Herleitung von ihm auch so psychologisch, was wir dann über ihn wissen, was er vielleicht getan oder was auch immer und so. Ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob das so viel gebracht hat. Also ehrlich gesagt, in dem Moment, wo man mir sagt, okay, ja, der hat diese, genetische Disposition und so und der ist eben ein Assassin, meinetwegen. Ich hätte das nicht gebraucht, dass sie das so. Nee,
und das ist ja, sowas wird im Spiel ja gar nicht erzählt, gell? Also im Spiel ist ja der Protagonist von den ersten, weiß ich nicht, 5 Spielen oder so, ich weiß es nicht genau, also Desmond Miles, der ist ein normaler Barkeeper. Ja? Also der ist eben nicht dieser, so die Nachfolgefahren von den Assassinen, ist klar, dass das alles Verbrecher sind. So ist es ja hier, gell? Das sind ja alles Mörder. Ja. Also das ist im Spiel nicht thematisiert, also dass du praktisch ein Sklave deiner Gene bist, was das angeht, dass die eh alle Mörder sind, was es auch ein bisschen schwierig macht, weil die ja eigentlich das Gute sind.
Richtig,
Die sind ja die Verteidiger der guten Sache. Also,
und das macht's eben auch schwierig, weil, das brauchten die dann für diese ganze freie wilde Geschichte und so weiter, aber das macht es dann schwierig für dich, zumindest mir ging es so, in meinen Gefühlen zur Hauptperson eben. Was nicht der Fall gewesen wäre, wenn diese quasi Vorerzählung und diese Herleitung nicht da gewesen wäre und ich hätte sie nicht vermisst. Also ich sehe nicht so richtig, was für einen Zweck sie erfüllt hat, der wirklich irgendwas gedient hat oder so. Also sehe ich nicht so richtig. Du hast vorher noch gefragt wegen dem Animus.
Ja,
ich weiß
nicht,
wie
ist dir der Animus gefallen?
Da ist es halt natürlich so, ich glaube, dass das jemand, der mit dem Spiel vertraut ist, da eine ganz andere Diskussion aufmachen würde. Für mich ist so, ich habe das so empfunden, also der Johannes hat mir erklärt, wie das im Spiel ist und ich habe das eben so wahrgenommen, okay, die wollten das irgendwie filmisch visualisieren. Und ich finde das okay, wie sie es gemacht haben. Ich meine natürlich, das ist ein bisschen albern zum Teil, aber ich finde ehrlich gesagt auch diese Überlappung der Zeitebenen nicht so schlecht, die sie dann
da zum Teil machen. Die finde ich ganz schön.
Das kann ich gut nachvollziehen, dass das jemand schlecht findet, der das Film kennt, das Spiel kennt. Aber das ging mir jetzt ehrlich gesagt so, ich hatte da keine Probleme mit. Ich fand ein bisschen albern, dass Michael Fassbender dann da die ganze Zeit mit nacktem Oberkörper ich muss auch sagen, du hast ja irgendwann mal die Frage aufgeworfen auf irgendeinen der sozialen Medien, ob es Frauen gibt, die nicht auf Michael Fassbender stehen. Ja. Ich finde Michael Fassbender super, aber mit nacktem Oberkörper muss er nicht auftreten für mich, ganz ehrlich. Auch wenn der nackte Oberkörper gut aussieht, ich finde ihn besser, wenn er was anhat. Ich finde ihn viel cooler, wenn er als Assassin gekleidet ist. Insofern, ja.
Mich hat diese Animus-Geschichte, also um es kurz zu erklären, im Spiel ist der Animus einfach ein Interface, also ein Bett, in dem man drauf, das übrigens hier auch vorkommt im Film, und zwar als er aufwacht in Abstergo, genauso sieht der Animus aus. Also so ein bisschen wie beim Zahnarzt.
Und das wäre natürlich spannend gewesen im Film dann die ganze Zeit.
Genau, und der liegt da einfach nur rum und seine Erinnerungen finden nur in seinem Kopf statt, was ja auch irgendwo logisch ist, gell? Und hier ist es so, dass er eben die Bewegung, die er in seinen Erinnerungen oder die sein Vorfahre in seine Erinnerungen macht, also auf irgendwelche Häuser klettern und so, dass die der auch selber durchführt. Und zwar, indem er an der Hüfte aufgehängt ist, an einem großen Arm, eben, das ist der Animus, der ihn in so einem großen Raum hoch und runter und seitlich und weiß der Teufel rumschleudern lässt. Und er macht dann eben auch diese ganzen Kampfbewegungen nach und so.
So ein bisschen wie ein Holodeck auf Star Trek? Nein?
Nee, wahrscheinlich eher so wie das, was man gerne hätte, wenn man eine VR-Brille auf dem Kopf hat.
Ja, genau. Genau so. Okay. Er befindet sich in seiner Vorstellung eben in der Renaissance. Und aber man sieht, welche Bewegungen er dort macht. Weil er die dort wirklich, weil er die wirklich macht.
Aber warum?
Und,
ja, okay.
Ja? Nee, warum? Was?
Warum müssen wir das sehen? Wie viel?
Weil es einfach filmisch besser aussieht. Das ist der einzige Grund.
Wie viel Prozent außen sehen wir denn?
Da wird dann immer hin und her geschaltet. Das hat mich immer so ein bisschen rausgebracht aus dieser Renaissance-Zeit. Dass, weißt du, da ist gerade eine Verfolgungsjagd oder ein Kampf. Mhm. Und dann wird plötzlich so rübergefadet in die Jetztzeit. Und man sieht ihn, wie er da die gleichen Bewegungen macht, nur halt im Animus. Und dann noch Marion Cotillard, die ihm gut zuredet. So, bleib dabei, bleib drinnen.
Ja, gut, in aber, Erinnerung. Gut, aber das erklärt sich daraus, dass eben der Film sich viel mehr für diese psychologische Herleitung von ihm und der Rahmenhandlung interessiert, als ich das tue. Ich meine, in dem Moment, wo du sagst, ich würde lieber in Andalusien bleiben und das sehen, ja, das ist genau, also das ist im Prinzip nur eine andere Art zu sagen, was ich auch schon so empfinde. Aber in dem Moment, wo der Film sich eben entscheidet, ein ganz wichtiger Teil von mir ist diese Rahmenhandlung und ich will das alles haben, fand ich die Visualisierung vollkommen okay. Also mich hat das eigentlich nicht gestört, insofern.
Also, ich glaube, dass Assassin's Creed lebt natürlich davon, dass es das beides hat, aber die meisten, die es gespielt haben, sind wir ehrlich, die spielen es wegen der Inhalte in der Vergangenheit. Gell? Weiß gar nicht jetzt, ich kann es jetzt ad hoc gar nicht sagen, ob die späteren Spiele, ob die überhaupt noch eine Rahmenhandlung haben. Also ich spiele ja gerade dieses Piratenspiel, kann mich gerade nicht erinnern, ob da überhaupt eine Rahmenhandlung dabei ist. Also die scheint da doch im Hintergrund zu sein.
Ganz bisschen nur noch. Also.
Ich war mit jemandem in dem Spiel, in dem Film, der auch die Spiele nicht gespielt hat. Und der hat, dem ist es richtig entfahren, als diese Animus-Sache losging, der fand es richtig geil. Er hat gesagt, boah, ist das geil. Als das so dargestellt wurde mit dem, wo es dann hin und her fadet.
Und hätten die das so gemacht, dass es eher dem Spiel entspricht, dann hätten Leute, die das Spiel nicht kennen, gesagt so, wie Matrix. So.
Stimmt, du hast
recht, ja. Und das musste, vielleicht ist das Problem. Man hat das Medium gewechselt, man hat jetzt plötzlich eine Zuschauerschaft, die eben über Matrix sozialisiert wurden, zum Teil, und nicht über Assassin's Creed, und zum Teil natürlich auch beides. Und man will vermeiden, dass die sagen so, okay, das hatten wir doch vor 15 Jahren und ja, so.
Ja, also kann sein.
Man wollte eben eine Alternative haben. Aber ja, also ich sehe auf jeden Fall ein, dass diese Diskussion für jemanden, der ein Fan des Spiels ist, irgendwie eine brennendere ist oder dass man da vielleicht eine stärkere Position zu hat.
Ja.
Ich muss jetzt noch mal ganz kurz reinfragen. Verstehe ich das richtig, dass sich Teile von diesem Film so anfühlen, wie wenn ich im Spiel gestorben bin und dann durch diese weiße Landschaft laufe? Sowas?
Nein.
Oder ist es ist wirklich Umblenden also, auf die Jetztzeit?
Es ist Umblenden auf die Jetztzeit. Es ist von der Optik, dieses vom einen zum anderen rüberfaden, das erinnert ein bisschen daran, das schon.
Weil dann würdest
aber nee, du hast nicht diesen, jetzt sind wir doch bei dem Wort Nimbus. Oder Limbus? Ich weiß nicht, dieses Ding bei Star Trek.
Genau.
dieses Ding bei Star Trek Generations. Du hast nicht diese Zwischenwelt, auf die du anspielst. Die gibt's nicht.
Okay.
Wird dann überhaupt gestorben? Also wird desynchronisiert?
Ja, er wird auch einmal desynchronisiert. Tut ziemlich weh.
Ja,
das fand ich cool. Da bin ich gar nicht sicher, ob das andere verstehen mit dem ja gut, doch, sie haben es erklärt.
Okay. Also die Visualisierung ist eigentlich eher so, dass du das Gefühl hast, du schaust von außen auf den Spielenden, also wird gleichzeitig visualisiert, was in seinem Hirn abgeht. Also so ist das eher.
Es wird so ein bisschen eingeblendet, so leicht drüber geblendet.
So schemenhaft. Und
genau. Das Desynchronisieren übrigens, das ist im Spiel, bedeutet es, wenn du scheiterst, ja? Also wenn du irgendwo runterstürzt zu tief und triffst den Heuhaufen nicht. Übrigens, die Heuhaufen-Szene ist auch drin. Wunderbar.
Super geil.
Und auch ein anderer fällt neben ihm so fällt da so rein, das ist super. Und hier ist die Desynchronisation eine andere Sache. Es ist nämlich, dass er praktisch dadurch, dass er innerlich irgendwie einen Widerwillen gegen den Animus hat, sich davon loslöst und dadurch dann auch in der Erinnerung scheitert. Also das ist auch eine Sache, er stürzt sich irgendwo runter und er verfehlt den Heuhaufen eben auch, aber eben nicht, weil er den Heuhaufen verfehlt hat, weil er schlecht gespielt hat, sondern weil er innerlich eine Abneigung gegen den Animus hatte. Da machen sie dann auch diese Geschichte mit dem freien Willen, wird dann Thema. Also das ist schon alles so ganz gut hingebogen, muss man sagen. Aber ja, damit halt dass die Fans halt alle Versatzstücke kriegen, ne? Auch das Desynchronisieren.
Das ist schön. Ich hatte eben kurz noch gefragt, wie viel Prozent denn außerhalb und wie viel innerhalb des Animus sind. Also der
Frage, kann ich schwer sagen. Und ist auch ein bisschen unfair, die Antwort, weil nämlich die Jetztzeit mehr bietet als im Spiel. Insofern, dass der Sicker-Effekt, ja, das ist ja, also das Sicker-Effekt bedeutet, dass das, was du an Fähigkeiten in der Vergangenheit bekommst, ja, erwirbst, dass das zum Teil auch in der Jetztzeit bleibt. Ja, da gibt es im Spiel, gibt es das, wo du eben als Desmond Miles dann so eine Lagerhalle rumkletterst und so. Und das ist hier noch viel stärker.
Ja.
Und hier ist eben, wird praktisch auch in der Jetztzeit, kommt es dann zu so einer Art Assassinengruppe oder Assassinengeschichte, die du im Spiel ja nicht hast. Deswegen ist es schwer zu sagen, wie viel Prozent ist wie viel. Aber ich würde sagen, so halbe oder so.
Nein, okay. Also ich würde sagen, dass das in Andalusien weniger ist. Also
ja, nee, das würde ich auch sagen, dass in Andalusien weniger ist. Aber diese Assassinengeschichten.
Okay.
Ja, also das würde ich sagen. Mhm. Aber vielleicht
auch in der Vorstellung. Gut. Eine Sache noch, die auf jeden Fall positiv für mich ist, unter den anderen Assassinen in der Jetztzeit ist ein Schauspieler, der meine Lieblingsfigur in The Wire gespielt hat. Der Schauspieler heißt Michael K. Williams. Der spielt hier den Musa. Und in The Wire Omar einfach die beste Figur für mich überhaupt. Deswegen habe ich
das auch ziemlich cool.
Einfach, ja, also jemand, den ich sonst eigentlich, glaube ich, noch nicht gesehen habe, oder gut, ich schaue natürlich noch nicht so lange The Wire, deswegen ist der mir vielleicht früher einfach nicht aufgefallen, aber das war so richtig ein Wiedersehen mit Freude von jemandem, den du richtig gemocht hast. Und ja, auch in dem Film, finde ich, hat er eine ganz coole Rolle. Jo.
Noch eine Sache zu Michael Fassbender und zum Animus. Man sieht ihn ja immer Kampfbewegungen machen.
Okay.
Und man macht ja dann zum Teil auch durch den Sigger-Effekt, wenn er nicht im Animus ist und übt dann praktisch so im übt dann praktisch in seiner Zelle mit irgendwelchen Gegnern, die er sich einbildet. Da sieht man leider, dass der Michael Fassbender nicht besonders bewandert in Martial Arts ist. Also ich finde die Bewegung unheimlich hölzern, also störend hölzern. Wo ich mir dann überlege, ja, also entweder hätte man es weniger zeigen sollen oder vielleicht doch jemanden nehmen, der bei dem das flüssiger aussieht. Aber gut, dann hat man nicht den großen Namen. Also man wollte natürlich auch nicht nur die Assassin's Creed-Fans. Man wollte nicht einfach nur irgendeine neue Videospielverfilmung, die dann zerrissen wird oder auch nicht. Oder über die dann gesagt wird, ja, war ganz okay für eine Videospielverfilmung, sondern man wollte einen großen Blockbuster-Kinofilm.
Ja, nee, nicht nur das. Man wollte vor allen Dingen ein Zugpferd haben, was als einer der besten Charakterdarsteller der Gegenwart gehandelt wird. Also sie wollten die wollten nicht nur einen Blockbuster, sondern sie wollten jemanden in dieser Rolle, der als, wo es keine Debatte darüber gibt, ob er ein guter Schauspieler ist oder so.
Genau.
Eben nicht nur ein Star, sondern einen großen Schauspieler.
Aber leider. Ja. Kann er halt diese Rolle nicht ganz ausfüllen.
Halt doch, schade. Doch nicht so ein Schauspieler.
Nee, genau. Ja gut, es ist halt, ja, Martial Arts können halt nicht alle, gell? Das ist halt das Problem. Kann halt anderes.
Ah, mir fällt gerade ein, dass ich die Tage irgendwann John Wick gesehen habe, wo wir gerade von Martial Arts reden. Aber darüber reden wir heute nicht.
Ich wollte den Hawaii-Film gesehen. Reden.
Ja.
Ich habe Grandmaster gesehen, weil über den hast du schon vor ewigen Zeiten gesprochen, oder?
Ja.
Ja.
Okay, dann kann ich jetzt doch nicht mehr Steven Seagal in die Runde werfen.
Ja, doch immer. Große Martial Arts-Kämpfer.
Okay, dann doch Wesley Snipes. Nee, wie wär's damit?
Wir haben dann hinterher drüber gesprochen, wen hätte man in die Rolle stecken können? Und es ist echt schwierig, Leute, die so bekannt sind und sich so bewegen können, da ist man dann halt bei Leuten, die keine, die nicht die großen Charakter darstellen, da ist man dann halt bei Jason Statham oder so, gell?
Ach halt, nee.
Ja, oder, das wär, oder
dann wär's,
bei...
Dann wär's eine ganz andere Sache gewesen, ja.
Ja, natürlich, genau, dann wär's was ganz anderes gewesen. Dann hätte auch ein Teil seines Publikums eben verloren.
Ja. Jo. Ja. So, wie gießen wir das jetzt in Punkte, oder hast du noch was sonst Wichtiges zu sagen?
Also, Fazit, ich fand's insgesamt schon einen ziemlich runden Film. Ich fand's schön, dass sie eben nicht eine Assassin's Creed-Folge nachspielen, sondern dass sie sich da was Eigenes zusammengeprezelt haben, was aber schon irgendwie stimmig war. Und wo man sich dann hinterher auch fragt, so, das mit Spanien ist ja total sinnvoll, warum gab's da kein Spiel dazu? Also auch gerade die Sache mit den, mit den Arabern, das ist ja total naheliegend eine Brücke zwischen dem zweiten und dem ersten Teil, aber egal.
Wie kommt's noch? Basierend auf das Spiel, Magie.
Es ist krass, was es für Teile gibt, gell? Ich habe mir danach mal geschaut, weil ich wusste, dass es absurd viele gibt, aber wie viele es wirklich sind, es ist halt, ja, wie gesagt, 18, gell?
18 Teile, was?
Ja, genau. Es ist völlig absurd. Gut, da sind dann auch so Sachen dabei, die auf Nintendo DS gelaufen sind, ne? Aber
ja, gut.
Gut, wenn du die nicht mitzählst, hast du bei den Kreuzzügen hast du 1, dann hast du in der Renaissance 3, dann hast du in der Kolonialzeit 4, dann hast du Französische Revolution, imperiales China, viktorianische Zeit, Sikh, also Indien und Oktoberrevolution. Das ist halt heftig, gell?
Krass.
Ja, die reiten das Pferd wirklich, bis es tot ist. Aber das Problem ist, es ging uns ja praktisch schon beim zweiten Teil so, dass uns klar war, die machen da jetzt einfach Kohle, bis es nicht mehr geht, mit genau dem gleichen, zum Teil sogar mit der gleichen Engine. Ja, das war ja beim zweiten und beim zweiten Teil, das war ja dieselbe Engine.
Die haben es einfach nur weiter erzählt. Was heißt das? Ich verstehe nicht, was das bedeutet.
Also das Spiel bietet, das Spiel ist nicht höher entwickelt. Also das ist
alles klar.
Du baust das Spiel nicht neu, sondern du spinnst einfach weiter. Ja? Ja.
Keine neuen Grafiken, keine Effekte, keine Lichter, nichts. Das ist also alles diese Sachen, die halt das Spiel ausmachen. Also keine Ahnung, dass du andere Sprünge hast, dass du neue Bewegungen von dem Charakter hast. Der hat
Bewegungen,
die schrauben sie irgendwie aneinander.
Zum Teil haben sie irgendeinen Quatsch eingebaut, haben sie dann irgendwie noch ein Tower-Defense-Minispiel reingebaut, was sie dann im nächsten Teil wieder rausgemacht haben. Das war echt fürchterlich, genau. Also so Versuche haben sie schon gemacht, aber eigentlich so die Sache, wie klettert er, wie sieht das aus, das war halt, da hat sich nichts verändert. Also auch an der Qualität nicht. Ja? Also wenn du heute gibt ja solche Shooter, die jedes Jahr neu rauskommen, die sehen aber auch jedes Jahr besser aus. War da halt nicht so. Sieht halt jedes Jahr auch immer gleich aus. Also gut, mittlerweile sehen sie schon ein bisschen besser aus.
Ja,
aber,
ja gut, die haben es jetzt entwickelt für die PS4 und so. Das PS4, ist schon so.
Genau. Aber. Ja. Aber es ist halt wirklich sehr konstant. Es ist immer, es lebt davon, dass du diese Reise in die Vergangenheit hast, dass du gerade genug, du hast schon auch ein bisschen Geschichtsunterrichtsinput. Also das möchte ich Assassin's Creed echt nicht absprechen. Das ist schon nicht nur unterhalten, sondern du lernst schon auch ein bisschen was. Und eben gerade immer genug, dass du bereit bist, immer ein neues Spiel davon zu spielen. Mhm. Also das ist schon, die sind super gemacht, die Dinger. Also
ich
uns
muss
ist das
grad,
allen klar, dass es immer
ich das muss mal gerade meine Katze reinlassen, deswegen ich bin mal kurz weg.
Okay.
Sonst kommt er erst heute Nacht um 4 wieder.
Okay.
Ah ja.
Ist einfach ein großes Konzept. Ich bin ein großer Fan. Ich hoffe, dass das auch wieder. Ich spiele ja im Moment gerade diese amerikanischen Sachen. Also im Moment gerade diese Piratengeschichte. Da ist es, finde ich, weniger, weil da ist es halt einfach nur ein bisschen Spaß haben auf dem Schiff.
Das war, glaube ich, das Letzte, was für die PS3 rausgekommen ist, oder?
Nee.
Oder danach gibt es noch eins. Rogue One? Ach nee, das war was anderes.
Du hast recht, Rogue. Rogue ist noch für die PS3. Das ist das, wo du Templar spielst.
Ah.
Soweit ich weiß. Wenn ich das jetzt nicht verwechsel. Aber ich glaube, das ist das, wo du Templar spielst. Genau, das ist noch das Letzte.
Das heißt, du springst bald um auf die PS4, oder?
Moment mal, was ist denn Assassin's Creed Liberation, sehe ich gerade. Oh, das gibt's auch noch. Fuck, das habe ich noch nicht gespielt.
Oh Mann. Also du hast noch
Das heißt, ich habe noch 2,5 Spiele vor mir, bevor ich eine PS4 kaufen muss.
Okay. Ist das ein System-Seller für dich?
Ja, total. Echt? Total. Also wenn ich mit denen durch bin, dann kaufe ich mit PS4. Es gibt noch andere Spiele auf der PS4, die ich unbedingt spielen will. So. Zum Beispiel das jetzt neu rausgekommene, wie heißt das, Guardian? Ah, oh, jetzt liegt es mir. Jeder da draußen weiß, welches ich meine. Dieses Guardian-Spiel für die PS4.
Ah ja.
Sieht so gut aus. Muss ich spielen.
Okay.
Verdammt, wie heißt denn das? Ist das peinlich?
Okay, bevor wir uns darin verfasern, müsst ihr jetzt mal noch Punkte für den Film geben.
Mhm. Ja.
Ja.
Sollen wir ihn denn gucken?
Ja. Also
Last Guardian heißt es übrigens.
Finde ich schon.
Lohnt.
Ich finde nicht, dass es ein sehr guter Film ist. Das liegt für mich einfach daran, dass mich das mit der Rahmenhandlung nicht so überzeugt hat, ich die Gewichtung nicht richtig finde und so. Aber ich fand schon, dass er auf jeden Fall unterhaltsam ist und zum Teil sehr gut aussieht und einen schon interessiert und sowas. Also ja, ich habe Spaß daran gehabt. Tu mich ein bisschen schwer in der Punktvergabe. Ich finde so 7 finde ich vielleicht eigentlich, wenn ich ehrlich bin, so, wenn ich den Gütegrad angehe, vielleicht sogar fast ein bisschen zu viel. Aber 6,5 möchte ich dich auch nicht geben, deswegen gebe ich 7.
Ich fand, was ich noch anmerken wollte, diesen Doppeltwist oder Einfachtwist oder wie man es auch nennen will am Ende, fand ich echt gewollt. Das hat mich geärgert.
Ja, total.
Ich bin halt ein Fanboy. Deswegen muss ich da schon, also allein, weil es mir einfach so großen Spaß gemacht hat, das endlich mal auf der großen Leinwand zu sehen, gebe ich 8 Punkte. Für mich die Einschränkung ist der Animus, der stört mich. Und noch irgendwas, das habe ich schon wieder vergessen. Ach genau, die holprigen Bewegungen vom Fassbender, aber insgesamt hat er mir schon Spaß gemacht und gerade die Geschichte in der Renaissance hat mir Spaß gemacht.
Ja.
Ja. Und absolute Empfehlung.
Und eben auf der großen Leinwand genießen.
Ja, unbedingt. Ja,
das ist natürlich schon cool.
Weil man ja nicht die Chance hat, seine PlayStation daran anzuschließen.
Genau.
Das wäre cool.
Ja, und sieht ja eben tatsächlich wirklich so aus wie im Spiel. Also du. Weißt du, du siehst da was und gut, die Spiele sind halt mittlerweile auch so gut, dass wenn die das erstmal eintauchen, dann ist das wie so eine Zwischensequenz bei Assassin's Creed. Mhm. Und du denkst dir, wow, das ist gut animiert, Mann, Quatsch, das ist ja richtig. Es fällt dir schwer, das zu sehen, ja, okay, das ist Fassbender. Und das ist jetzt nicht nur, der sieht jetzt nicht nur aus wie Fassbender, das ist er wirklich. Also es ist schon, ja, also die Gamer kommen da schon auf ihre Kosten, das kann man nicht anders sagen.
Okay, vielleicht hätte man einfach in Spanien quasi einen anderen Charakter zum Kämpfen nehmen sollen. Den Fassbender nur draußen.
Ja, dann, aber man wollte ja Fassbender auch dort. Also das ist ja auch, gerade dort ist es ja auch Charakterdarstellung, ja. Dem geht es da ja auch schlecht und so. Und
dort sieht er auch besonders gut aus.
Ja, genau, da ist er noch ein bisschen dreckig und in Uniform.
Und hat schwarz geschminkte Augen oder irgendwie. Sehr dramatisch.
Was ich noch anmerken wollte, was ich sehr cool fand, war auch, dass eben diese Assassinen, wird dann so eine Assassinengruppe dargestellt. Und da hat dann jeder eine andere Uniform an und das sind halt die Uniformen aus den einzelnen Teilen. Da siehst du dann eben auch komischerweise einen Piraten rumstehen und ein alter Ir und weiß der Teufel,
was fand ich. Also so richtiger Fanservice.
Ja, total. Insgesamt ist es schon Fanservice, muss man sagen.
Okay. Ich freue mich drauf. Ich muss ihn unbedingt sehen. Und am besten noch auf der
großen Leinwand. Ja, auf jeden Fall.
Habt ihr den auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
Auf Englisch.
Ich habe auf Deutsch gesehen.
Fandst du die Übersetzung irgendwie kaputt?
Auch nicht kaputter als im Spiel. Außerdem ist es in gar nicht so kleinen Teilen auf Spanisch, also von daher war es wurscht.
Okay. Ist dann Spanisch auch auf Spanisch? In der OV, Claudia?
Ja, ja.
Das sind dann deutsche Untertitel wahrscheinlich drunter gewesen bei euch, oder?
Ich habe es in der OV geschaut, also nicht OMO, sondern OV.
Und dann sind englische Untertitel drunter?
Ja.
Ja.
Okay.
Ja.
Gut. Jo. Kann ich mir jetzt überlegen. Bob, ist das was für dich?
Ja, aber ich komme natürlich im Moment nicht so unbedingt ins Kino. Und wenn ich im Moment ins Kino käme, dann würde ich mir erstmal Rogue One angucken.
Echt jetzt? Oh nee.
Und ja.
Du gehörst jetzt zu den Non-Cinema-Goer. wie auch immer.
Das will ich jetzt nicht unbedingt pauschal so sagen, das wird sich sicherlich irgendwie wieder ergeben, aber ich nehme an, ich werde da einige ähnliche Fehlversuche erstmal hinlegen, wie du auch damals hingelegt hast. Und ja, wir werden sehen, wann sich das wieder ergibt.
Jo.
Ja, und wie gesagt, im Moment würde ich dann eher noch in Rogue One gehen. Das ist das ältere Franchise in meinem Kopf, dem ich anhänge. Und insofern hat er jetzt erstmal schlechte Karten, was das angeht.
Über diese Pathologie reden wir ein andermal.
Ja. Gut, da liegen ja schon irgendwie zwei Wochen dazwischen, zwischen den beiden Filmen. Es könnte also sein, dass Rogue One irgendwann aus dem Kino raus ist und ich dann plötzlich Zeit habe.
Bitte.
Ich befürchte, der wird länger drin sein als Assassin's Creed.
Okay, bevor wir jetzt alle schlechte Karten haben, lass uns doch was trinken. Wie sieht's denn aus mit der Droge der Wahl?
Ich muss schon nachgießen.
Wie, du musst nachgießen? Was ist das denn?
Bei mir taut die ganze Zeit das Eis und der gießt
nach. Naja, das gibt's ja nicht. Ja, ich trinke hier extra, weil Assassin's Creed ja in Spanien spielt, trinke ich Cardenal Mendoza, also spanischen Brandy.
Das befreit dich nicht davon, warten zu müssen, bis die Thematik dran ist.
Ja, das wäre ja Quatsch, den zu trinken, wenn er eigentlich nicht mehr da, wenn er nicht mehr dran ist. Verstehst du?
Das ist eine ganz lame Ausrede.
Ja.
Aber gilt. Und? Ich finde sie ganz okay.
Außerdem habe ich letzte Nacht zu wenig getrunken.
Ich habe auch nichts getrunken an Silvester. Oder also,
ich habe zwei Drinks getrunken.
Ja, ich habe eine Flasche Sekt aufgemacht und dann, ja, war da niemand, fast niemand, der mittrinken konnte.
Ja, genau. Das war das. Genau diesen Gedanken habe ich gehabt, bevor ich sie aufgemacht habe und habe dann gedacht, ach komm, ich mache einen Gin Tonic. Weißt du, was ich schon Gin Tonic trinke?
Du hast Gin Tonic getrunken, was ist denn?
Ja. Da stimmt doch was nicht.
Oh Mann.
Ja, aber über Silvester, lass uns später reden. Lass uns mal mit Filmen weitermachen.
Ja, weil ich muss.
Ach nee,
ich muss
hier erstmal. Droge der Wahl, richtig.
Also ich trinke Boulevardier. Und
das war gestern mein erster Drink.
Ich habe keinen Jigger, das heißt, das wird jetzt. Das wird Chaos. Mit Maker's Mark allerdings nur, weil. Den Bukas Boulevardier hatte ich gestern. Deshalb trinke ich jetzt zum Vergleich mal sozusagen was Einfaches.
Dann haben wir gestern gleich einen Drink getrunken. Sehr schön.
dieser Einkauf, dass alle plötzlich diesen Bookers gekauft haben, das war auch sehr gut. Schön.
Wahrscheinlich wird der Preis jetzt gar nicht gehoben, sondern gesenkt.
Ja. Dann schlage ich.
Gucken wir alle sehr, sehr blöd.
Ich habe ihn nicht gekauft. So.
Echt nicht?
Ich schlage ja bei sowas sonst immer zu. Ich mache mir jetzt einen Greenpoint. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich zu viel Wermut drin habe. Das heißt, ich muss jetzt auch mehr Chartreuse nehmen und noch gleich nochmal Rye nachgießen.
Genau, Bob, erklärt auch mal, was wir gerade angespielt haben.
Ja, genau, das kann man vielleicht für die Hörer noch ganz kurz sagen. Die,
jetzt mal weghören, sonst kaufst du es nämlich auch.
Ihr Lieben, I'm humoring you just by allowing you to über diese ganze Droge der Wahlsache in so für solchem Detail. Aber okay, erklär das jetzt auch noch.
Ich wollte nur kurz sagen, dass da kürzlich sozusagen eine Preiserhöhung für den 1.1. angekündigt war für einen bestimmten Whisky.
Und, aber das hat man jetzt eigentlich schon so verstanden aus dem, was ihr gesagt habt. Also unsere intelligenten Hörer haben das aus dem Kontext geschlossen.
Ja, aber die Preiserhöhung ist halt so, dass die um fast 100% stattfindet.
Genau. Und verdoppeln den Preis einfach.
Und zusätzlich gab es jetzt in der Vorweihnachtszeit ja diese Amazon du musst schnell reagieren, so innerhalb der nächsten 2 Stunden, kaufe jetzt, ja. Gibt es auch immer so Angebote. Und da war eben genau dieses Produkt, von dem wir wissen, dass es bald fast 100% teurer sein wird, 20% billiger, als es eben jetzt noch ist. Das heißt, Ultraschnäppchen.
Und warum wird es 100% teurer?
Weil Beam Suntory der Meinung ist, dass es unterbewertet ist.
Ah, okay.
Also was so viel bedeutet
Marketing, wie... Blabla hier.
Die wollen ins Premium-Segment.
Nee, was so viel bedeutet wie, sie können es nehmen, die Leute werden es zahlen.
Ah ja.
Nee, die sind schon im Premium-Segment. Der Preis ist jetzt schon im Premium-Segment.
Und jetzt doppelt so teuer wie das Premium-Segment. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Irgendjemand macht da was richtig.
Mhm, genau. Aber das Zeug ist wirklich scheiße gut. Also, ist leider wahr.
Tja.
Dann hoffe ich, dass es doch nochmal kommt, damit ich auch nochmal kaufen kann.
Gestern war er wieder, gell?
Ja, ich habe es gesehen, aber dann irgendwie 2 Stunden zu spät.
Ah, sehr gut.
Okay, nächstes Thema. Die Claudia möchte, dass wir ein bisschen auf die Tube drücken.
Filme sprechen?
Richtig, das über Filme Jupiter sprechen. Ascending. Deshalb wolltest du jetzt hier dieses bunte Ding, Jupiter Ascending, aufs Tapet bringen.
Genau,
den wollte ich damals sehen.
Es ist eigentlich sehr, sehr passend, weil das ja von den Wachowskis ist und da wir ja schon gerade bei Matrix mal so vorbeigeschrappt sind. Mhm. Ja, also Jupiter Ascending ist ein Weltraum-Action-Romanzen-Quatsch. Und die Hauptrolle wird gespielt von Mila Kunis. Das ist auch die ascendende Jupiter. Und eine weitere Hauptrolle wird gespielt von Channing Tatum. Der ist ein, genetisch modifizierter Halbwolf mit abgesägten Engelsflügeln. Ich weiß nicht so genau.
Was? Geil.
Irgend sowas. Ihr müsst das nochmal nachhören. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Aber er erklärt irgendwo, dass er Halbwolf ist und fürs Militär genetisch modifiziert und aus irgendeinem Grund hat er abgesägte Engelsflügel, ich weiß nicht so genau. Ja, und er fährt, die ganze Fährt, kann man das gar nicht nennen, glaube ich, er hat so eine Art Düsen-Rollerblades, mit denen er durchs Weltall saust. Ja, am Anfang des Filmes, Jupiter putzt Klos und hat jetzt nicht so das prickelnde Leben. Und ihr ist auch nicht klar, dass für sie ganz groß bestimmt ist und ihr gehört die Erde. Nein, irgend so ein Quatsch war das. Also jedenfalls, sie ist eine Prinzessin eigentlich im Weltraum, aber sie weiß nichts davon. Und dann interessieren sich plötzlich Leute für sie. Unter anderem ein Bösewicht gespielt von Eddie Redmayne, dem man ansieht, er hat da wahrscheinlich vorher schon den Oscar gewonnen und dachte sich, what the hell, spiele ich mal so einen Comic-Bösewicht. Ich rede hier nicht von Graphic Novel Bösewicht. Ich rede hier von Comic Bösewicht. So einer mit einem ganz, ganz komischen Akzent und absurder Kleidung und niemand weiß, warum irgendwas an dem, wie er auftritt, so ist, wie es ist. Und jedenfalls Channing Tatum kommt dann, um Jupiter zu retten und er nimmt sie mit und dann irgendwann landet der Film in so einem Stadium, was so ein bisschen wie Asterix, wie hieß das, das Haus, das Verrückte macht, weil keine Ahnung, sie muss dann so ein bisschen von A nach B und damit bestätigt wird, dass sie Prinzessin ist, Und dann gibt's Intrigen und Kampf und Bösewichte und noch mehr Bösewichte und irgendwelche Flüge mit den Düsen-Rollerblades.
Das klingt super.
Ich finde, damit ist alles Wesentliche über diesen Film gesagt.
Absurd. Okay, also ja. Ich habe für die Text auf der Webseite habe ich Düsen, Rollerblades, Channing Tatum und Weltraumquatsch mitgeschrieben. Ist das okay?
Und, das umfasst es nicht mal, das fängt nicht mal an, es zu beschreiben, aber ich würde sagen, es ist wahrscheinlich wahr.
Okay. Ja. Vulkanierohren hat er übrigens auch noch.
Wirklich?
Macht es Spaß, den zu schauen?
Also es ist jetzt leider nicht so, dass man sagen würde, ultimativer Quatsch, der wahnsinnig viel Spaß macht. Dafür ist es dann doch zu unsinnig und auch schlecht und so. Aber es hat mir schon Spaß gemacht. Also es hat mich schon ganz gut unterhalten, aber nicht so wie das, was ich neulich auch wieder, woran ich erinnert habe, bei White House Down, wo ich einfach dachte, ich fühle mich so gut unterhalten, dass ich die ganze Zeit lache. So war es nicht. Leider, dafür war es irgendwie dann doch nicht lustig genug. Genau. Aber es ist durchaus unterhaltsam. Aber es ist auch ganz schön schlecht. Ist schon, also ich finde auch, Bepunktung ist hier wieder mal ein schwieriges Thema. Ich würde sagen, für den Gütegrad gebe ich eine großzügige 3,5. Und für den Unterhaltungsgrad gebe ich eine 6,5.
Warum hast du nicht ausgemacht?
Weil er mich dafür doch zu gut unterhalten hat und ich inzwischen ja auch Channing Tatum mit jedem Film lieber sehe, insofern. Und außerdem, spätestens als er erklärt hat, dass er ein Halbwolf mit und so weiter ist, da kannst du nicht mehr ausschalten, bitte. Das ja, ist doch das einfach, das geht einfach nicht, insofern. Und außerdem habe ich auch die ganze Zeit, nachdem Eddie Redmayne das erste Mal aufgetreten war, habe ich gedacht so, was war das? Dann taucht er eine ganze Weile nicht auf. Und du wartest dann immer darauf, dass er wiederkommt und dir erklärt wird, warum er so absurd ist als Figur. Was nicht wirklich passiert, aber ja, und Sean Bean hängt auch irgendwie in dem Film rum. Da würde mich interessieren, wenn die Hörer den Film gesehen haben, dann wüsste ich gerne, was sie meinen, was dann mit dem passiert, weil der scheint mir irgendwann einfach verloren zu gehen. Oder vielleicht habe ich einfach ihn dann übersehen oder so, ich weiß nicht so genau. Aber es spielt auch keine Rolle. Ja, okay. Jupiter Ascending.
Also ich habe damals die Trailer gesehen.
Jupiter Ascending?
Jupiter.
Ach so. Entschuldigung.
Oh. Jupiter Ascending. Ja.
Okay, ich habe damals den Trailer gesehen und dachte mir, wow, das sieht geil aus, das muss ich sehen. Und dann kam er in die Kinos und dann habe ich irgendwie mal so die Zusammenfassung überflogen und dann gedacht, nee, das ist ein Quatsch. Das ist zu sehr, und das bestätigt sich jetzt auch. Also
ja, es ist auch leider nicht so geil, wie das sein könnte oder wie es vielleicht klingt. Es ist leider dann doch ein bisschen, ja. Also es gibt so Momente, wo du denkst so, okay, jetzt macht's echt Spaß, und dann zwischendrin ist es auch wieder so ein bisschen so, na gut. Ja. Ja, aber kann man anschauen. So, was haben wir noch?
Okay.
Klingt super. Weltraumquatsch. Dann gehen wir jetzt über zu sozusagen höchst realen Filmen, denn das, oder hoffentlich, Stefan hat die Biopic-mäßige Verfilmung von Jobs gesehen.
Genau. Das ist die Verfilmung aus vor 2 Jahren, 3 Jahren, also jetzt 4 sogar, mit Ashton Kutcher als Steve Jobs. Und es geht um die Zeit 1974, wo die halt in der Studienzeit noch sind, bis hin zu 97, wo Jobs zu Apple zurückkehrt. Und wir lernen halt einen Steve Jobs kennen, der auf der Uni ist, geht so erfolgreich, zumindest bricht er dann ab wegen Studiengebühren, und lernt da aber Leute kennen und fängt dann an mit Freunden zusammen, eben, also unter anderem besagten Steve Wozniak, einen Personal Computer, den sie eben Apple Computers nennen. Und eben dann geht es darum, wie sie daraus zum ersten Mal ein bisschen Geld machen, wie sie das Unternehmen weiter aufbauen, wie sie erste Aufträge an Land ziehen, wie sie sich streiten, wie sie auf eine Messe gehen und so weiter. Also es wird komplett dieser Werdegang von Steve Jobs, Apple groß machen, rausfliegen und wieder zurückkommen, gezeigt. Und ja, also er macht wahrscheinlich nicht so viel Spaß und ist nicht so lustig wie Jupiter Ascending oder sonst irgendwas, aber es ist ein ganz interessanter Film über eben Steve Jobs. Man weiß nicht, wie wahr er ist, er wird recht positiv dargestellt. An manchen Situationen, die sind sicherlich für einen Film speziell überdramatisiert worden, um eine gewisse Spannung, einen gewissen Druck zu haben. Aber sonst hat er mir gut gefallen, gut geschauspielert. Auch hinterher zeigen sie noch so ein paar Bilder. Die Charaktere sind ziemlich gut umgeschminkt worden und auch.
Eine Frage, ja, hätte klar. Ich. Ist das der Film mit Ashton Kutcher in der Hauptrolle oder mit Michael Fassbender?
Nee, mit Ashton Kutcher.
Es ist nicht der Danny Boyle, Aaron Sorkin, sondern der Ältere. Bisschen Ältere.
Der Ältere, ja. 2013. Und wie ist Ashton Kutcher darin?
Ich fand ihn gut. Also, ich hatte nicht den Eindruck zwischendurch, dass es irgendwie
dass er zu Sunnyboy-mäßig war?
Nee, gar nicht. Also auch insbesondere in der Art, also ich habe ja dann doch die eine oder andere Keynote damals noch mit Steve Jobs geschaut, und auch die Art, wie er sich bewegt oder so, das fällt mir halt ziemlich schnell auf. Das wirkte sehr Jobs-mäßig, so ein bisschen so lax. Also es gibt ja manchmal, dass insbesondere große, dünne Menschen sich so ein bisschen laxig bewegen. So schlachselig.
Das würde ich nie tun.
Du natürlich nicht.
Hätte ich doch einfach gerade.
Drahtiges Kerlchen.
Nee, aber ein Krieger, Bob, wie ein Krieger.
Es ist so einfach, euch zu erheitern.
Wie ein Krieger mit einem Fragezeichen.
Schwer, so ein Fragezeichen.
Was ist denn das für ein Krieger?
Wo hat er das Fragezeichen in der Hand als Waffe?
Das ist der Fragezeichen
im Rückgrat.
Das ist aber eine unpraktische Waffe. Stell dir das mal vor.
Stellen Sie sich an, jeder nur ein Kreuz. Also weiter jetzt.
Du musst die Gegner nur lange genug verwirren, dann gehen sie einfach wieder, weil sie gar keine Lust mehr haben, noch weiter drüber nachzudenken.
Fragezeichen ist das leicht.
Dann bist du aber kein Krieger. Ja. Dann bist du ein Showmaster oder sowas.
Am Ende gewinnst.
Okay.
Insbesondere solche Sachen fand ich sehr gut. Ob er jetzt genau wie Steve Jobs gesprochen hat, möchte ich jetzt nicht beurteilen, aber er hatte so dieses gerade bei Präsentationen und so, auch dieses Weichere. was er eben auch hatte. Von daher gefiel mir gut. Jetzt kein Highlight, was ich unbedingt sofort wieder gucken muss, und aber durchaus ein Film, den man sich gut angucken kann, wo man vermeintlich gut Informationen oder Wissen über das Leben von besagtem G ist. Was ist denn hier los? Steve Jobs erhält. Ja, kann man empfehlen. 7,5 Punkte. Und was gut war, der Film sah an vielen Stellen nach 70er aus, nach 80er aus. Also immer in dem Jahrzehnt, wo er gespielt hat, es fühlte sich halt so an wie 70er oder 80er Jahre.
Sehr gut.
Ja.
Sehr super.
Das ist mir heute, ja, ist nicht immer ganz gut, aber ist mir heute Morgen auch aufgefallen. Ich weiß nicht, hat einer von euch das zufällig das Neujahrskonzert geschaut?
Nicht die Bohne.
So ganz spießig?
Nö.
Ja, ich war an einem Ort, an dem das Neujahrskonzert geschaut wurde.
Jedenfalls
in der Hölle. In der Hölle.
Ton bei.
Bei uns lief es jedenfalls auch, und zum Ende hin gab es ein Stück, wo wieder Ballett getanzt wurde, und da haben sie halt nicht ein neues Ballett abgefilmt, sondern sie haben alte Ballettausschnitte gezeigt von früher, von vergangenen Jahren. Und da hast du halt auch an dem Fernsehbild, an den Farben, an den Kostümen, an der Art, wie die Leute sich bewegt haben, sofort das Jahrzehnt gewusst.
Es war aber auch rechts immer eingeblendet.
Es war rechts unten auch immer eingeblendet, aber es war sehr deutlich sichtbar, oder?
Das stimmt, und du hast immer gedacht, über die Jahrzehnte hinweg sieht immer scheiße aus.
Genau. Es war nie richtig.
Warum sieht es immer scheiße aus? Weil du Ballett nicht magst, oder?
Weil ich diese Art von Ballett nicht mag, so Fernseh und so Neujahrskonzert-Ballett. Das ist einfach sowas furchtbar. Ich finde es einfach erstaunlicherweise über die Jahrzehnte hinweg, es sieht immer gleich unmodern aus im Prinzip.
Ja.
Ja. Ja.
Ich fand es nur im Vergleich zu heute unmodern, aber du hast eigentlich recht. Eigentlich ist es schon damals nicht so.
Oh je, das Baby schreit. Aber
jetzt reden wir über das Neujahrskonzert.
Mein Mann hat das im Griff.
Hervorragend.
Jo.
So
das wo waren wir gerade? Ich bin verwirrt.
Bitte?
Ich bin verwirrt. Wo sind wir gerade?
Wir sprachen gerade kurz über Steve Jobs, dann sprachen wir über das Neujahrskonzert. Du erinnerst dich, da hast du auch gerade mitgeredet. Du hast aber behauptet, jedenfalls in der Vorbesprechung zu dieser Sendung, dass du Whiplash gesehen hast, den ja Bob und ich vor ein paar Sendungen schon mal besprochen haben. Die Hörer werden sich erinnern, das ist dieser Schlagzeugfilm, wo
in unserer legendären Reihe, wir gehen nicht ins Kino, verabreden uns aber zu einem Amazon-Film.
Ja, genau.
Richtig.
Ach, Jupiter Ascending, ganz kurz, wir müssen noch ganz kurz den Rücksprung machen. Jupiter Ascending hast du wo gesehen?
Auch zu Hause.
Auf DVD.
So, ja, genau.
Steve Jobs habe ich auf Netflix gesehen. Dass wir sind nur gebeten werden, das immer zu sagen. Dass wir
okay. Ich im Zweifelsfall immer auf DVD.
Die Claudia hat Whiplash auch auf DVD gesehen.
Richtig. Ihr habt in der Folge 462 drüber gesprochen. Ich habe das nicht gehört, aber ich vertraue euch. Ihr habt das bestimmt sehr gut gemacht, und ich werde mich in allem anschließen und nicht mehr so lange darüber reden, der Film.
Bob, lass uns die Sendung umschneiden. Das wird irgendwas Lustiges, wo die Claudia sich anschließt.
Okay, also ich finde, dass der Film unwahrscheinlich spannend und gut gemacht ist. Ich bin vollkommen geschockt davon, dass der Regisseur im Jahr 1985 geboren ist. Ist das nicht schlimm?
Das ist heftig, ja.
Und mich hat er sehr, sehr angesprochen. Allerdings habe ich danach, das würde ich jetzt sagen, ist vielleicht das, was ich noch hinzufügen kann zu dem, was immer ihr gesagt habt, hatte danach fast eine Streitdiskussion mit meinem Mann, er hat auch zugegeben, dass er ihn gut fand, aber er mochte ihn überhaupt nicht. Und zwar, weil ihn diese Persönlichkeit von dem, so dieses getriebene Künstlertum und sowas, und so muss gemacht werden, damit es richtig wird und so, das hat ihn so abgestoßen, und eben auch diese Versklavung des Nachwuchses in unter den Profimusikern und sowas. Das fand er eben so furchtbar, dass er den Film dann eigentlich auch nicht mochte. Und das hat mich daran erinnert, dass ich vor Jahren, als Black Swan rausgekommen ist, fast die gleiche Diskussion mit dem großen Bernd aus dem anderen großen Podcast geführt habe. Und zwar bevor er bevor
dem anderen großen Podcast. Sehr
schön. Genau. und zwar interessanterweise haben wir die Diskussion damals geführt, bevor er den Film gesehen hatte. Ich hatte Black Swan schon gesehen und er nicht. Und er hatte im Vorrein schon das Gefühl, er wird ihn nicht mögen, weil er das hasst, wenn immer so dargestellt wird, dass du nur ein richtiger Künstler sein kannst, wenn du leidest und sowas und wenn du irgendwie quasi an den Rand des Wahnsinns gehst. Und das findet er eben generell, ist was, was er ablehnt. Und ich habe eben damals gesagt, dass ich eigentlich nicht finde, dass Black Swan das macht, weil ich schon finde, dass Black Swan eben zeigt, dass es der Wahn ist von der Hauptfigur und dass es keinesfalls so sein muss. Also in Black Swan ist es ja ziemlich deutlich dadurch, dass die Mila Kunis-Figur ja gar nicht so rangeht und trotzdem erfolgreich ist und so. Und bei Whiplash finde ich, dass es auch...
Aber nur, weil sie ein Biest ist.
Das ist ja auch nur in der Vorstellung von. Aber jedenfalls bei Whiplash, finde ich, ist es auch durchaus viel ambivalenter. Der Film sagt nicht, du musst ein wahnsinnig sein und leiden und dich quälen lassen, um gut zu werden, sondern ich finde, der zeigt eben, wie dieses Beziehungsgefüge zwischen dem Lehrer und dem Nachwuchsmusiker, wie sich das entwickelt und was da passiert. Und das finde ich spannend. Also ich würde nicht unterschreiben, dass der Film so eine Aussage darüber macht, wie es richtig ist, Musiker zu sein. Aber gleichzeitig ging es mir schon so, dass ich mir das angeschaut habe und mir gedacht habe, okay, ein Stück weit ist das ein Grund, warum ich niemals Berufsmusiker, erst recht nicht im Jazzbereich oder sowas sein könnte, weil eben dieses sich mit so einer Konzentration auf nur eine Sache ausrichten und im Prinzip nichts anderes in seinem Leben sonst mehr zuzulassen, dazu wäre ich als Persönlichkeit einfach nie in der Lage. Und ich finde das aber interessant, solchen Leuten zuzuschauen, und der Marc lehnt's ab. Insofern hatten wir da dann einen kleinen Ehedisput. ja, aber ich finde auf jeden Fall sehr, sehr guter Film. Ich gebe 8,5 Punkte.
Wunderbar. Da ist von unserer Seite auch nichts hinzuzufügen.
Ja, ganz eindeutig.
Und dann kannst du direkt weitermachen mit deinem nächsten Film.
Ja. Claudia, die ist heute so im Flow.
Wenn ich den Titel schon lese, frage ich mich, was das ist. Love, Rosie, für immer vielleicht.
Oh Gott. Man muss dazu sagen, Rosa, ich kann jetzt wieder relativ viele Filme schauen, weil unser Kind, obwohl ich es jetzt gerade schreien höre, jetzt relativ gut schläft. Insofern geht das jetzt wieder eher. Dieser Film ist aus dem Jahr 2014. Ich habe keine Ahnung, wer Regie geführt hat. Er basiert auf einem Roman von der gleichen Autorin, deren Namen ich vergessen habe, die auch P.S. I Love You, diesen hervorragenden Film, dafür auch die Romanvorlage, geboten hat. Die Hauptrolle wird gespielt von Phil Collins' Tochter Lily und Sam Claflin, den ich aus The Hunger Games kannte. Und sie ist Rosie, er ist Alex, sie sind Freunde seit der Schulzeit. Werden sie jemals zusammenkommen? Nein, weil so viele Dinge passieren, die dazwischen kommen. Und dann ist er in Amerika und sie in England und sie sprechen nicht miteinander, aber es war vielleicht nur ein Missverständnis und dann kommen sie vielleicht doch, oder man weiß es auch nicht so genau, oder er heiratet eine andere. Aber ihr müsst selbst raten, wie das dann ausgeht. So, alles gesagt.
Der Regisseur ist Christian Ditter, geboren 1977 in Gießen, Deutschland.
Herzlichen Glückwunsch, Herr Ditter. Ich gebe 4,5 Punkte, weil ich an diesem Abend was ultimativ Schmalziges sehen wollte. Und das ist es auf jeden Fall. Aber gut ist es leider nicht.
Interessant, hier schließen sich komische Kreise. Er hat 8 Episoden von Türkisch für Anfänger directed. Und meine Freundin sitzt gerade drüben und guckt Türkisch für Anfänger in der ARD. In der ARD Mediathek, glaube ich. Aber den Film, nicht die Serien. Kommt also egal. Das
nicht
ist
jetzt hier Traumschiff und so?
Ja, hier nee, App und so. Ja, ich hatte doch neulich empfohlen, hier Apple TV App, ARD Mediathek. Da kann man so Sachen gucken, wenn sie gerade nicht kommen. Christian Ditter, okay. Christian Ditter, 4,5. Also Love, Punkte. Rosie, Schmalz, wenn man
möchte.
Wo
hast
möchte
du das geguckt?
Sonst
tragischerweise auch auf DVD.
Wieso hast du also das eine DVD?
Also liebe Hörer, wenn ihr gerne Love, Rosie möchtet, dann schreibt mir doch eine E-Mail.
Ist die letzte schon weg, die du hier so angekündigt hast?
Mir hat niemand eine E-Mail geschrieben. Ja, was war das nochmal? Ich weiß, ich weiß es nicht mehr genau.
Also, ich sag nur, die sympathischste gewinnt. Blöd, wenn gar keiner schreibt.
Es kann ja sein, dass es Hörer gibt, denen es wie Bob und mir geht, die halt Monate herhören. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie im Juni unsere Januar-Folge hört, schreibt trotzdem mal der Claudia. Vielleicht ist der Film immer noch nicht weg, wenn ihr
Rosie
möchtet.
Aber ich vermute, Ja. Love, Rosie. Ich vermute, dass mir dann nette Menschen schreiben werden und als erstes werden sie schreiben, ich will zwar den Film nicht, aber ich dachte, ich schreibe dir trotzdem mal. Finde ich auch okay.
Ja.
Ja.
Ihr kennt das doch, da haben wir schon mehrmals drüber gesprochen, dass man manchmal bei bestimmten Stellen aus bestimmten Podcasts genau weiß, wo man sie gehört hat.
Ja.
Und das, was ihr gerade beschreibt, wo du da aufrufst, ich weiß noch genau, in welcher Kurve im Kahlgrund ich das gehört habe. Vor 2 Wochen etwa.
Na dann.
Ja, siehst du mal.
Jo.
Tja, sehr schön. Gut, nächstes Thema, bevor wir uns an Love, Rosie total festfressen. Hier möchte noch jemand Toy Story besprechen und hat ihn einfach so hier noch in die Liste reingeschummelt.
Ja, aber was ich nicht verstehe, ist, da steht Toy Story 3 und 1 und was ist mit 2?
Ja. Nee, das ist genau der Grund. Wir haben ja Toy Story 3 schon mal besprochen hier in einer eigenen Folge und waren total begeistert und haben gesagt, dass wir alle geweint haben und so.
Echt?
Jetzt lief vor ein paar Tagen, nichts im Fernsehen. Ich weiß nicht mehr, es war jetzt irgendwann über die Weihnachtsfeiertage. Und die Theresa hatte gerade den Lucius ins Bett gebracht und hat ihn gefragt, ja, was läuft denn heute? Und habe ich gesagt, so gut wie nichts. Das Beste ist Toy Story 3. Und die Theresa hat so, was? Ehrlich? Dein Ernst? Und dann haben wir das halt angeschaut. Ich wusste ja, dass der gut ist. Und der ist wieder super gewesen. Also ich liebe diesen Film.
Absolut.
Und ich hatte auch wieder Tränen in den Augen am Ende. Und auch zwischendurch immer mal. Ist einfach ein toller Film. Und einen Tag später oder 2 Tage später, ich glaube heute oder gestern, ich weiß nicht mehr genau, es war gestern, auf irgendeinem Programm irgendwie Toy Story Nachmittag, Teile 1 bis 3 direkt hintereinander, ab 15 Uhr, genau. Und da haben wir auch zufällig, Lutz hat gerade Mittagsschlaf gemacht und weil halt nichts Besseres kam, haben wir den Einser geschaut und dann vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten geschaut und dann ist er aufgewacht und rübergekommen und ist halt dazugekommen und dann haben wir gedacht, okay, schauen wir noch bis zur nächsten Werbepause und gucken eben mal, wie ein Zweijähriger darauf reagiert. Und das Lustige war halt, ja, wie das halt immer so erzählt wird, dass er sich halt auch als Zweijähriger totlacht über bestimmte Stellen, aber eben über andere als wir. Also so wirklich, so für Kinder und Erwachsene ist bei diesen Filmen was dabei. Und man kann sogar Toy Story 1 noch sehen, finde ich. Also man sieht natürlich, dass der nicht nach heutigen Maßstäben animiert ist, ganz klar. So, dass es gibt noch keine Haare und sowas. Also das, was in Monster AG eben das Neue war, das gab es halt da noch nicht. Aber es ist trotzdem so toll erzählt. Mm. Es macht so Spaß. Ja, und dann haben wir ausgeschaltet. Deswegen haben wir den Zweier dann nicht gesehen.
Oh.
Aber es ist einfach schön.
Toy Story 3.
Toy Story.
Du hast so optimistisch gesagt, den haben wir neulich besprochen. Es war Folge 139. irgendwann im Juli 2010.
Oh.
Ist das schon ein bisschen kurz her, nach meinem ersten Iron Man.
Auch dass der erste Iron Man schon so lange her ist, wundert mich gerade. Aber ja, gut.
Toy Story habe ich ja damals alleine im IMAX-Kino gesehen, ne? Da bin ich nämlich nachmittags gegangen Niemand ist außer mir da gewesen.
Ja, weil wir ihn schon in der Sneak gesehen hatten, ja?
Das ist ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt, alleine in so einem IMAX-Kino. mit 3D-Brille und sowas.
Er hat das Haus, wo das damals war, steht gar nicht mehr.
Das ist krass, gell? Aber, das weggenommen.
Ja, das ist komplett weg.
Christoph, du hast 7 Punkte gegeben und der Bob hat auch 7 gegeben. Würdest du wieder 7 geben?
Würde ich wieder geben. Ich würde viel mehr geben.
Ich würde wahrscheinlich auch mehr geben, ja. Ich würde, also gerade jetzt mit dem Wissen, dass das eben, also das ist halt so super kompatibel mit erwachsenen Kindern. Ich dachte mir die ganze Zeit, okay, in so und so vielen Jahren, wenn mein Kind oder meine Kinder mal so alt sind, dass sie eben auch einen Film schauen dürfen, dann sind diese Filme wirklich ganz vorne mit dabei. Also der Dreier vielleicht gar nicht so, weil der echt gruselig ist.
Ja, das stimmt.
Aber das sind einfach super Filme für Kinder und für Erwachsene, die Erwachsene nicht nerven und die aber von denen auch Kinder was haben. Also ich finde es super.
Ich habe jetzt mir schon eine ganz eigenartige Angewohnheit zugelegt. Normalerweise leihe ich ja dauernd Filme auf iTunes. Und jetzt denke ich mir immer, könnte das irgendwie eine 5- oder 6-Jährige gucken? Ja, könnte sie, dann kaufe ich den jetzt.
Sehr gut.
Ja, stimmt, beim zweiten Mal gucken lohnt sich schon, gell?
Ja, eben, deshalb ja. Und jetzt habe ich neulich, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht besprechen, haben wir auch eine eigene Sendung drüber gemacht. Ich habe Zoomania nochmal geguckt. Und das war dann so ein Film, wo ich gedacht habe, ja, das ist große, Das ist einer von diesen großen Animationsfilmen, Zoomania, mit voll hier feministischer Botschaft und so. Das muss die Tochter später sehen und das wird sie wahrscheinlich 400 Mal gucken wollen. Kaufe ich direkt. Und normalerweise kaufe ich nie Filme.
Vielleicht schaut es aber auch die Eiskönigin.
Die Eiskönigin ist auch super, mein Lieber.
Ist auch feministisch, gell?
Ja.
Ja, ja. Ja. Da, oder hatte ich gestern eine Diskussion, die, es war furchtbar, die hatte null Ahnung, die Dame, und hat dauernd Ariel und Eiskönigin durcheinander geworfen und ähnliches. Es war echt schlimm.
Also die Eiskönigin ist auf jeden Fall viel feministischer als Ariel, so viel ist klar.
Ja, genau, eben, das ist genau der Punkt. Und ja, und Dornröschen und Eiskönigin hat sie dauernd durcheinander geworfen. Da habe ich versucht, ihr klarzumachen, dass es wirklich genau gegenteilig ist, das Frauenbild, aber war ein bisschen schwierig.
Also Zoomania auf jeden Fall sehr feministisch und sehr mit dem Rassismus-Thema noch untersetzt sozusagen. Also da wird gleich ganz viel Social Justice verhandelt.
Aber kein Mensch wird jemals verstehen, warum das Zootropolis heißt im Original oder sowas.
Zootopia.
Oder Zootopia, und warum heißt das dann Zoomania?
Das weiß ich auch nicht. Das ist, ergibt auch keinen Sinn, aber ist auch wurscht irgendwie.
Das ist doch wieder das übliche rechte Gedöns und es darf nicht gleich heißen, sonst gibt es Probleme.
Okay.
Auch wenn dir es selber gehört.
Ich muss gestehen, ich habe noch nie etwas von diesem Film gehört.
Das heißt, wenn wir den Sneakpot auf Englisch machen würden, dann müssten wir uns wahrscheinlich auch umnennen wegen der Rechte.
Dann müssten wir uns Cockpot nennen.
Dann hießen wir Sneakpot The Beginning oder sowas.
The Awakening.
Oder
The Awakening.
The Bitter End. Sneakpot into irgendwann, irgendwas.
Into the wire.
Into darkness.
Ja.
Into ja. Stunde 2.
Ich muss noch ganz kurz, ohne dass wir es auf die Liste schreiben, Designated Survivor ist jetzt komplett die ersten 10 Folgen raus. Im März geht's weiter und wer 24 mochte, kann das gut gucken.
Okay.
Okay.
Also um Christoph noch schnell auf die Schiene zu setzen, weil er gesagt hat, dass er von Zoomania noch nie was gehört hat. Ja. Kleiner Hase möchte in die große Stadt und möchte dort Polizistin werden. Und Hasen sind noch nie Polizisten gewesen und Mädchenhasen schon mal gar nicht. Und deshalb sehr viele Hindernisse zu überwinden und dann großer Fall zu lösen mit verschwundenen Säugetieren, Raubtieren, die wieder wild geworden sind. Ganz, ganz böse Geschichte und man muss den Kriminalfall lösen als frischgebackene Polizistin. Super Animationsfilm, super süß, super gute Botschaft und unbedingt gucken.
Disney sehe ich gerade.
Okay. Haben wir eine eigene Folge drüber gemacht. Nummer entfällt mir gerade. Einfach mal auf der Seite in die Suchfunktion eintippen.
Okay.
So, Postshow. Filme genug. Das war wieder eine Filmliste von wirklich epischer Dimension, wenn wir hier mal alle zusammenkommen.
Wir haben schon welche rausgenommen.
Dann, wir haben die Hälfte rausgeschlöscht, ja genau.
Ja, ja, genau.
Dann machen wir eine Woche Pause.
Und dann geht's los, genau.
Ja. Und nächste Woche sitzen wir dann hier und haben keinen Film. Ich sehe das schon kommen.
Nein. Nee, da unten stehen noch genug.
Gut.
Ja.
Ich habe wieder Zufallsgenerator gespielt und es war nicht schön.
Du hast gerade eben so schön gesagt, wir machen eine Woche Pause. Warum haben wir eine Woche Pause gemacht? Weil es natürlich die Pottwichtel-Episoden gab. Und es gab ja diesen hervorragenden Fuck-up der Wichtel. Wie wurde uns das erklärt? Der dressierte Affe hat beim Durchmischen in dieser Excel-Liste, mit der sie die, mit der sie sozusagen ausgeknobelt haben, wer wen bewichteln muss, irgendwie einmal zu viel Command-V gedrückt und hat dabei irgendwie offensichtlich, also da prellte wohl die V-Taste. Und dann ist
aber das, es hat noch einen Podcast erwischt, gell?
Ja, es ist mehrfach passiert, aber uns eben auch. Wir sind einer von den Betroffenen sozusagen. Das heißt, wir
haben... Ja, ich würde sagen, wir sind eher die Profiteure oder
ja, sowas. Wie auch immer man... Also wir sind Teil des Fuck-Ups sozusagen, auf der guten Seite für uns. Natürlich hat es niemanden getroffen, der zwei Sendungen machen musste, aber es gab halt Leute, die theoretisch nichts bekommen hätten. Da sind dann wiederum die Verantwortlichen für diesen Fuck-Up wohl in die Bresche gesprungen, wenn ich das richtig verstanden habe, und haben dann ihrerseits eine Wichtelfolge noch aufgenommen. Für uns bedeutet es aber, wir haben zwei Sendungen bekommen, obwohl wir eigentlich nur eine hätten bekommen sollen, weil eben zwei andere Podcasts uns zugeteilt bekommen haben. Und das sind dann gewesen, die Auflösung ist ja jetzt da seit heute, seit dem 1. Januar.
Hast du es vorher erkannt? Wir haben ja vorher schon das ein oder andere Mal hin und her geschrieben.
Ja, wir haben ein paar Mal hin und her geschrieben und ich habe in alle Sendungen mal reingehört, aber nur so kurz halt. Und habe dann immer gedacht, okay, hier, was ist ich, hier ist keine Frau dabei oder hier sind irgendwie die Männer irgendwie zu jung und das können sie nicht sein, direkt wieder aufgehört zu hören. Also ich habe immer so ganz kurze Abschnitte gehört und irgendwann, wir haben uns dann ein bisschen auf dem Slack ausgetauscht, habe ich irgendwann geschrieben,
Nach was hast du gesucht? Ich hab's nicht, ich versteh's gerade nicht.
Achso, naja, das Pottwichteln läuft ja so, dass wir wichteln eine Sendung für irgendjemanden und
und welche Informationen haben wir dafür und welche fehlen uns?
Wir wissen natürlich, für wen wir eine Sendung gemacht haben, aber wir kriegen dann halt auch eine Sendung zugeschickt, die wir dann auf unserer Seite veröffentlichen und von dieser Sendung wissen wir eigentlich gar nichts. Die kriegen wir einfach nur das Audio-File und dann hörst du die Stimmen und dann
den anderen da, Text und alles
und mit den anderen Text
und die sagen aber, sie seien der Sneakpot oder was?
Sie behaupten sozusagen, sie wären wir, ja, genau. Und du weißt dann halt nicht, wer ist das? Was sind das für Leute? Was machen die normalerweise für einen Podcast? Und das wollten wir natürlich rausfinden. Und dann da als Anhaltspunkt hast du halt nur die Stimmen. Und dann hast du auf podwichteln.com natürlich
die Liste,
wer alles mitmacht. Und dann kannst du da auf den Seiten rumturnen und kannst dir dort alte Folgen anhören. Aber wenn das halt bei denen dann auch so ist, dass es größere Teams sind, von denen nicht immer alle dabei sind, dann weißt du, dann klickst du irgendeine Folge an und da redet ein Mann, eine Frau. Und dann denkst du, das sind sie nicht. Aber das muss ja nicht zwangsläufig stimmen. Es kann ja sein, dass das ein größeres Team ist und eben eine andere Zusammensetzung hat die Wichtelfolge gemacht.
Ja, wie bei uns
genau,
auch.
Genau, wie bei uns auch. Und dann ist das gar nicht so einfach. Dann klickst du dich da durch Seite und Seite und Seite und hörst dir irgendwelche alten Folgen an und springst immer in der Sendung rum, um zu gucken, ob da noch andere Stimmen kommen. Und bei der Menge an Teilnehmern ist das natürlich eine ganz schöne Aufgabe. Und irgendwann habe ich dem Stefan geschrieben, Geschichtenkapsel halte ich für einen möglichen Kandidaten, aber ich war mir absolut nicht sicher.
Ja, die hatte ich vorher auch schon mal irgendwann gefunden, genau.
Genau, und dann haben wir aber weitergesucht und alle anderen Sendungen noch gehört und irgendwann auch beschlossen, wir wissen es einfach nicht, wir sind uns nicht sicher. Und im Nachhinein stellt sich jetzt halt raus, der E-Government-Podcast hat uns die Sendung für 3 Haselnüsse für Aschenbrödel zugesandt. Eine sehr kurze Sendung, die ich aber auch sehr schön fand.
Ja,
die war sehr schön. Wo sie sich tatsächlich nur diesen, vom Konzept her haben sie sich eigentlich nur die besprechen einen Film und dann war die Sendung wieder zu Ende. Also sie haben sich den ganzen...
Nein. Und sie haben die Droge der Wahl gemacht.
Stimmt, sie haben die Droge der Wahl
gemacht. Das heißt sehr gut. So. Ein Film, Droge der Wahl und tschüss. Cool.
Und genauso. Sie haben es auf das Wesentliche reduziert.
Genau. Und die ganze Postshow haben
da sie geschenkt. Da bin ich total dabei. Das ganze Bargelaber ansonsten? Nein.
Bargelaber haben sie gemacht.
Aber hätten die das so gemacht, wie wir das machen, quasi ihre Lebensgeschichte immer noch im Anhang erzählt, dann wäre es viel leichter gewesen, uns die zu finden. Insofern, das mussten die einfach so
machen. Wie willst du das denn googeln? Wenn du nicht den gesamten Backkatalog von allen Podcasts nachhören willst?
Ja, okay, aber schau mal, wenn die so vorgehen wie wir, dann hätten sie nicht nur ihre Mutter, ihren Cousin, ihr Kind und was auch immer erwähnt, sondern auch, was sie den ganzen Tag machen und womit sie sich beschäftigen und für was sie interessieren. Und dann wäre es schon viel leichter gewesen, diesen Podcast zu finden.
Okay, so gesehen. Naja, und das andere war dann tatsächlich insofern ein Treffer bei Stefan und auch bei mir, auch wenn wir beide nur sehr vorsichtig und unsicher waren. Es war tatsächlich.
Ihr habt nicht eingeloggt, insofern war es auch kein Treffer.
Richtig, so kann man das sagen, wir haben nicht eingeloggt. Die Geschichtenkapsel hat uns die Sendung zu Bad Santa 2 gewichtelt. Und das war so ein schönes Potpourri. Die haben offensichtlich auch ein größeres Team. Also wenn man sich Geschichtenkapsel die Webseite anguckt, dann sind das auch ganz, ganz viele Leute, die wohl in unterschiedlichen Kombinationen zusammen so Geschichten und Gedichte und solche Dinge verpodcasten.
Ich habe sie abonniert, aber ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht gehört.
Ah, okay.
Das ist ja super.
Und die Sendung zu Bad Santa 2 beginnt halt mit einer Besprechung des Films direkt nach der Sneak. Ihr habt das ja sicher alle gehört, mit McDonald's, audioqualitätstechnisch ein bisschen fragwürdig. Und geht dann im Laufe der restlichen Sendung irgendwann dann zum Glück ins Studio über. Und da wurde das Konzept komplett verstanden. Da wurden mehrere Filme besprochen. Da wurden Leute von extern reingeschaltet. Und
als hätten wir nicht auch schon Folgen auf McDonald's Parkplätzen gemacht. Ja gut,
aber das ist bei uns schon die Ausnahme, oder?
Ist schon ein bisschen her.
Ja, und dann wurde...
Stimmt, auf dem Rückweg von Hamburg und so, gell?
Nee, von Wien,
genau.
Glaube ich, aber ist egal. Wurde dann auch am Ende noch Geschichten von Überlandfahrten mit Bussen und Zügen und so erzählt. Also Konzept verstanden, wunderbar, ich fand die Folge gut.
Beide. Schön,
ich möchte aber dem widersprechen, dass der kam da so durch, dass der E-Government-Podcast unser Konzept nicht verstanden haben, sondern die haben destilliert und am Schluss ist das übrig geblieben. So,
genau so kann man das auch sehen, ja.
Würde ich das beschreiben.
So sind wir auch angetreten. Also ganz am Anfang ein Film und dann tschüss.
Das war der Plan, nur wir waren unfähig, ihr wart unfähig, ihn umzusetzen. Und als ihr dann dachte, und als ihr dann irgendwann dachtet, now what the hell, dann habt ihr mich noch dazu geholt und dann war alles.
Ja, genau. Jetzt ist eher.
Jetzt reden wir über alles, was uns interessiert. Und Kinder. Genau.
Ja, mittlerweile, wir müssten eigentlich mal offizielle Tatsache ins Auge blicken und hier irgendwie die offizielle Parenting-Ecke einrichten und solche Dinge.
Ja. Ja, der Kollege Sascha vom Modcast hat gesagt, jedes Element sollte einen Trenner haben.
Gott, da werden Quatsch. Nur noch Trenner. Und außerdem geht ja immer alles durcheinander. Das machen.
Ja, eben.
Jetzt kommt die Parenting-Ecke.
Wir sind uns wahrscheinlich überhaupt nicht einig, wo dann Trenner reingehören würden. Das wäre dann so.
Doch, der Bob macht doch dauernd Trenner.
Also ich moderiere die Trenner immer, aber wir haben ja keine Audio-Trenner.
Da müssten wir die jetzt so ein Ding
ja, so ein Jingle irgendwie.
Ich meinte Kapitelmarken.
Ja, Kapitelmarken gibt's.
Wir meinen so Jingle oder irgendwelche Einsprecher.
Boah, das finde ich aber ganz, finde ich ganz schlimm, so Podcasts, die dann so fürchterlich schreckliche Jingles dauernd zwischendrin haben, so, oh, wo bedeutungsschwangere Musik kommt, so wie bei uns am Anfang, aber dann eben zwischendrin immer und dann heißt es, ist die Story der Woche. Oh, nee, ja. Wirklich nicht.
Ja.
Gut.
Christophs Rant.
Also
jeder weiß, wen ich meine.
Also Pottwichteln war auf jeden Fall wieder ein großer Spaß.
Ja, aber ich könnte jetzt auch noch verraten, wohin wir gewichtelt haben.
Genau.
Wir haben Stefan, Claudia und ich haben eine Sendung aufgenommen für die Prätagogen, ein Brettspiel-Podcast. Das durften wir ja bisher auch nicht verraten. Ist uns schwer gefallen, aber ich glaube, wir haben eine ganz schöne Sendung zusammenbekommen. Also ich habe sie dann auch noch mal irgendwie mit so 2-3 Wochen Abstand noch mal gehört. Zwei Wochen waren es. Und ich fand sie sehr schön, also im Nachgang, dass wir das gut hingekriegt haben. Und ich habe auch ein paar Twitter-Feedback-Geschichten rausgesucht von den Hörern der Brettagogen und auch von den Brettagogen selbst, die sich auch schon bevor sie wussten, dass wir das waren, auf Twitter für die Folge bedankt haben, haben sich heute, als es rauskam, wer es gewesen ist, auch nochmal bei uns bedankt für die Sendung, mochten die sehr und ja, wir können, glaube ich, auch, haben wir auch über Twitter schon zurückgegeben, nochmal sagen, dass uns das Spaß gemacht hat. Sowohl.
Auf jeden Fall, aber ganz ehrlich, was sollen die noch sagen? Waren wir ehrlich, als wir gerade über unsere Nein. Also ich finde es schön, dass es ihnen gefallen hat. Und ich habe auch ehrlich gesagt im ersten Augenblick, als ich gehört habe, Prätagogen und dann so, was machen die? Und da dachte ich so, okay. Aber als ich es dann angehört habe, fand ich es sehr viel unterhaltsamer, als ich das als Nicht-Brettspielerin angenommen hatte. Insofern bleibe ich vielleicht sogar dabei.
Wir sind da alle keine Brettspieler.
Ja.
Ja. Ich habe mich auch erst heute getraut,
der Aufnahme.
Bitte?
Ja. Nee, mach du zuerst.
Ich habe mich auch erst heute getraut, den Prätagogen auf Twitter zu folgen. Man will sich ja nicht vorher verraten und freigeben und sagen, wer man ist. Und die sprechen auch auf Twitter ganz viel über Spiele und die Fotos von irgendwelchen Spielen und Aufbauten und so weiter, das finde ich immer total spannend. Dann denke ich mir, Mensch, du müsstest mal öfter spielen. Und dann denke ich mir, wann? Und dann
ja. Und mit wem?
Mache ich mir noch einen Drink.
Genau. Ich hatte nach der Aufnahme, es war ja auch so eine Hektik hier zwischen der Geburt und zwischen allen möglichen Dingen, dann irgendwie, wann hast du mal Zeit? Und dann haben wir das ja auch so zweiteilen müssen, weil wir eben keine Zeit gefunden haben, wo wir zu dritt Zeit gehabt hätten, haben die in zwei Etappen aufgenommen, haben das hinterher irgendwie so semi-clever zusammengebaut. Und nach der Aufnahme dachte ich dann so, oh, das ist alles so hingerotzt, so ein bisschen. Also wir haben uns zwar in der Vorhinein bei der Vorbereitung durchaus Mühe gegeben, haben uns das alles angehört, haben ein bisschen Plan gemacht, aber die ganze Aufnahme war dann doch irgendwie hektisch und ich war nach der Aufnahme nicht so sicher, ob wir der ganzen Sache gerecht geworden sind. Und deshalb habe ich mir auch zwei Wochen Zeit gelassen mit dem nochmal anhören, weil ich so ein bisschen Angst davor hatte. Und dann habe ich sie mir angehört und dachte mir, nee, das ist launig, das ist gut irgendwie, das hatte so einen Flow. Und ich war dann wirklich sehr erleichtert, als ich die gehört habe, dachte ich so, ach, ich glaube, wir haben da doch eine ganz gute Folge gebaut. Und da war ich dann so ein bisschen wieder beruhigt. Und als sie dann auch noch auf Gefallen gefunden, sozusagen Gefallen gefunden hat, war ich sehr erleichtert.
Die gleichen Gedanken oder ganz ähnliche Gedanken habe ich bei unserer wahrscheinlich bald herauskommenden Cocktail-Podcast-Folge. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich gut war. Ich bin gespannt.
Tja, da muss man aber durch. Da muss man einfach veröffentlichen und Augen zu und durch.
Genau.
Gut, nächstes Thema, oder?
Ja. Ja, bitte.
Frohes Neues.
Prädagoge, noch kurz, die Prädagogen, das ist Herr Wagner, oder?
Ja,
Herr Wagner
so heißt der
und Twitter, Herr Noé.
Ja, ich glaube, Herr Wagner ist der auf Twitter. Der steht das so im Namen.
Ja, genau. Gut, dem folge ich jetzt auch.
Ja, dann richtet mal Grüße aus.
Pass auf, schreibst du mir das jetzt einfach kommentarlos so.
Mach ich Kommentare.
Grüße.
Grüße von Claudia.
Genau. Jo, Silvester und so? Neues genau. Jahr? Oder? Pff, jo.
Oh ja.
Habt ihr wild gefeiert oder zurückhaltend?
Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich den Sekt fast alleine trinken musste. Also es war sehr partyfrei dieses Jahr, mehr oder weniger.
Komisch.
Wir haben, nachdem Weihnachten so stressig war, haben wir gedacht, ach, weißt du, Dreisat, Konzerte und so und passt schon.
War wieder super, oder? Ich habe auch geguckt.
Ja,
wir haben ja dann also, zwischendrin noch geschrieben, Bob.
Ja, diesen Kameramann von dem Eric Clapton-Konzert, den möchte ich bitte immer noch ohrfeigen. Wenn man mir den mal vor mir festbinden könnte, den verhaue ich. Aber
du meinst, dass er nicht zu einem anderen Konzert gegangen ist, das wirklich interessant gewesen wäre, oder?
Bitte?
Du meinst, dass er nicht zu einem anderen Konzert gegangen ist, was wirklich interessant gewesen wäre?
Ich hätte gerne ihn zu irgendeinem anderen Konzert geschickt, dass er das filmt und ich das nicht gucken muss und man irgendjemanden nimmt, der weiß, wie man eine Kamera ruhig hält und auf die wesentlichen Dinge richtet und den Fokus auch noch trifft. Das wären alles zusammen Fähigkeiten gewesen, die ich bei einem Kameramann eigentlich voraussetze. Und des Weiteren setze ich bei einem Kameramann oder bei einem Regisseur dann eigentlich voraus, dass wenn er feststellt, dass seine Kameramänner unwesentliche Dinge filmen, die Bilder unscharf machen und dauernd wackeln, dass man dann vielleicht mal auf eine andere Kamera geht und es nicht bis zum Erbrechen stehen lässt. Es war wirklich furchtbar. Also ich habe dann irgendwann einfach auch nicht mehr hingeguckt, sondern nur noch die Musik gehört, weil das konntest du dir nicht angucken.
Dann ging es auch.
Dann ging es, ja. Aber dann kann ich auch eine CD einlegen. Das ist halt dann irgendwie auch nicht der Sinn der Übung, wenn man dann Konzert guckt im Fernsehen. Ansonsten, Silvester, irgendwie cool. Habt ihr euch irgendwie hart betrunken oder was lief bei euch so?
Nee, wir sind zu Hause geblieben. Und eigentlich ganz entspannt. Haben hier Käsefondue gegessen, bis es schlecht war und
wir haben Raclette gegessen, so. Das Ergebnis war das gleiche.
Ja, genau. Ich finde es bei Raclette ehrlich gesagt immer noch schlimmer. Weil bei Raclette, da isst man immer noch, also da ist mindestens immer ein ganzes Pfännchen zu viel und in einem ganzen Pfännchen ist meistens schon wahnsinnig viel drin. Ich finde, bei Käsefondue ist man immer nur so leicht, immer nur so gerade so schlecht.
Käsefondue hatten wir am zweiten Weihnachtsfeiertag, es war genau das gleiche Ergebnis.
Ja, wir haben Fondue mit Fleischbrühe gegessen und uns war eigentlich nicht schlecht.
Oh, geil.
Aber danach, also ich war ja bei Christoph und meinen Eltern zusammen mit unserem kleinen Bruder und seiner Freundin, und mein Mann natürlich, und unser Kind wurde ins Bett gebracht und hat dann ganz brav durchgeschlafen, komplett durch alle Kracherei und was auch immer, davon komplett nichts mitbekommen. Dann gab es eben Fondue. Ich musste natürlich auch mit meinem kleinen Bruder feiern, weil ab in 2 Wochen oder sowas werden ja die Perner- und Ex-Perner-Kinder erstmals alle in unterschiedlichen Bundesländern leben.
Ja,
und
stimmt.
Deswegen wollte ich jetzt noch mal Zeit mit ihm verbringen und das war sehr nett und entspannt. Allerdings später am Abend hat dann meine Mutter durch einen perfiden Plan meines Vaters, der darin bestand, ihr Sektglas immer wieder nachts vollzuschenken und selbst nicht zu trinken, aber sie wirklich planmäßig abzufüllen, hat meine Mutter ordentlich Fahrt aufgenommen.
Wie die Kinder. Wie Jugendliche.
Spät nachts war es so, dass man eigentlich, dass meine Mutter betrunken war, hat man nur daran gemerkt, dass sie sich über mehr als einem Jahr abgelaufene Packung von irgendwelchen Schokokeksen hergemacht hat, die wirklich widerlich geschmeckt haben. Also ich habe auch einen probiert und danach konnte ich nicht mehr. Und sie hat, glaube ich, 7 gegessen oder sowas. Und wenn man meine Mutter kennt, dann weiß man, dass das nichts ist, was sie unter normalen Umständen tun würde. Aber
sehr kalorienkontrolliert.
Genau, aber so richtig offenkundig, wie viel sie getrunken hat, wurde dann erst am nächsten Morgen, weil sie war wie ein 15-jähriger Teenager, der zum ersten Mal zu viel getrunken hat und feststellt, dass es nicht so angenehm am nächsten Morgen ist. Wirklich, dafür, dass sie sonst jemand ist, der sehr gut sortiert ist und so. Es war immer alles, was sie gemacht hat. Sie hat sich ja bemüht, weil wir waren ja Gäste und so. Und dann hat sie Frühstück gemacht und so. Aber es war alles so leicht erratisch. Du hast dir den Tisch angeschaut, dachtest so, 3 Gläser für 6 Personen. Da fehlen eine Menge Servietten.
Aber
eine hat keinen Teller, dafür hat einer eine Gabel und kein Messer und sowas. Und dann konnte man sich richtig vorstellen, wie es ihr ging, die Arme. Und dann irgendwann meinte sie auch so, ich glaube, der Marc und ihr könnt nicht heimfahren heute Mittag. Und ich so, warum? So, ja, wegen Alkohol und sowas. Und da habe ich gesagt so, uns geht's prima. Niemand hier hat so einen Kater wie du. Also es war erstaunlich. So habe ich sie definitiv noch nie erlebt. Und sie hat dann auch immer so, oh, mir geht's so schlecht. Mir geht's so schnell. So, die Arme. Aber ich glaube,
was ist denn das Endgame von deinem Vater gewesen? Also was war denn, warum? Also
das ist aber seine alte Silvesterstrategie. Wir gehen dann auf die Straße, unterhalten uns mit den Nachbarn aus alter Zeit. Und
dann sorgt dafür, dass der nächste Tag die Hölle ist.
Und aus irgendeinem Grund vergisst mein Vater dann irgendwann, dass, also er trinkt ja auch selbst nicht, was man ja quasi so als Kontrolltat beibehalten könnte, damit man merkt, wenn es irgendwann zu viel wird. Nein, er schenkt einfach immer nur nach. Und wer nicht sein Glas irgendwo in Sicherheit bringt, der bekommt halt nachgeschenkt, bis nichts mehr ist. Und meine Mutter hat halt dann in der Unterhaltung mit den Nachbarn auch nicht so die Kontrolle behalten, sondern halt immer so weiter getrunken. Und ja, das war ganz fürchterlich. Ich glaube, dass mein Vater einfach nicht bewusst war, dass das passieren kann.
Okay, das ist also nicht sozusagen planvoll passiert, sondern so ein Kollateralschaden von guter Gastgeber sein. So.
Genau.
Okay, ja, das ist eine Strategie, die ich schon in früheren...
Schon, oder?
Ja, aber da auf der Straße, das ist so seine Rolle da. Dann will er irgendwie auch gegenüber den Nachbarn und so, will er freundlich sein und er schenkt dann halt immer schön nach. Das habe ich in früheren Jahren schon auch beobachtet und ich habe auch selbst schon mal darunter gelitten, muss ich sagen. Aber so erledigt wie meine Mutter diesmal hat er, glaube ich, noch nie jemand. Das war schon ziemlich gut. Ja.
Nice.
Insofern konnte uns auch niemand irgendwelche Vorwürfe machen oder sowas. Alle waren brav, außer meiner Mutter.
Ich erinnere mich noch an die Geschichte von meinen Eltern. Um jetzt mal besoffen Geschichten von meinen Eltern.
Sie sind ja nicht mehr tätig als Ärzte, man kann sowas jetzt ja erzählen.
Genau, komm mal. Das ist lange her, da waren wir schon auf der Welt, das ist glaube ich ein Rohrbach-Treffen gewesen. Mhm. Und da haben sie sich auch ordentlich dreckig gegeben, was Alkohol angeht. Und meine Mutter war halt schlecht, ja, also kotzübel. Und was machen so Ärzte? Die nehmen dann nicht irgendwie eine Womex oder so, sondern die spritzen sich halt was. wirkt ja besser. Und halt gegen die Übelkeit. Aber das Problem war, mein Vater konnte ja nichts mehr spritzen, weil er völlig hackedicht war. Und was macht dann meine Mutter? Sie spritzt es sich selber in den Oberschenkel. Also, wie man es bei The Rock oder so kennt.
Geil. Ja, super. Ich habe eine Zeit lang mit einem Rettungssanitäter zusammengearbeitet an der Bar. Und wenn dem es scheiße ging, da hatten die immer Kochsalz zu Hause. Und seine Freundin, die auch Rettungssani war, hat ihn mal in eine Kochsalzlösung gelegt.
Also
Infusion. Ja, genau. Halb Liter Infusion, danach geht's einem wieder gut, sagt er.
Ja.
Jetzt versuche ich diese Kochsalzlösung zu kriegen und irgendjemand, der mir das legen kann, aber.
Igitt. Ja, genau. Igitt.
Was denn Igitt? Also ihr stellt euch was an.
Ja, ich habe dieselbe Erfahrung auch schon gemacht, so im Freundeskreis mit damals zu Studienzeiten dann so, hast du dann auf irgendwelchen Partys Ärztinnen in dem Fall. Und
ach, die kenne ich auch, ja.
Vollkommen betrunken am Abend und nächsten Morgen, du bist wirklich komplett durch und willst nicht mehr. Und dann kommt irgendwann so eine SMS so, ja, können wir jetzt irgendwie, wollen wir nicht noch frühstücken gehen? Und dann ist, die kann nicht schon wieder stehen, das geht nicht. Wie ist das möglich? Und dann kriegst du dann irgendwann später, so ein paar Tage irgendwann, erfährst du dann, wie das möglich war. Und es ist dann auch irgendein Cocktail aus irgendwelchen Dingen, wo du denkst so, das sollte man bestimmt nicht alles über Kreuz nehmen. Aber okay, gut. Du musst ja wissen, was du da tust.
Also den Trick scheint meine Mutter vergessen zu haben. Auf jeden Fall jetzt nicht mehr funktioniert.
Da hat sich die Medizin weiterentwickelt seitdem.
Oder die Leute sind einfach rücksichtsloser gegen sich selbst geworden.
Mhm. Naja.
Tja.
Ja, nee, aber alkoholmäßig war bei mir nicht sehr viel los. Also ich muss sagen, ich habe jetzt, während wir diese Folge hier aufnehmen, schon mehr Alkohol getrunken als am ganzen Silvesterabend.
Geht mir auch so.
Ich auch gleich, wenn ich mit dem Ding hier fertig bin.
Und unser Kleiner hat übrigens nicht durchgeschlafen. Er hat zwar am Anfang, es sah so aus, aber dann um 23:45 ist er dann doch aufgewacht. Und ich bin dann mit ihm hoch auf den Trockenboden gegangen, wo man sehr schön über die Stadt schauen kann. Dummerweise merke ich es jetzt erst in meinem letzten Silvester, was ich in dieser Wohnung verbringe, voraussichtlich, dass es echt ein fantastischer Blick oben ist. Was gibt's da zu lachen?
Nichts.
Du meinst, es könnte sein, dass wir nächstes Jahr immer noch
hier sind?
Ja, könnte sein.
Das nachgesetzte voraussichtlich war ein bisschen entmutigend, aber...
Also wenn ich nächstes Jahr immer noch hier bin, dann werde ich nächstes Jahr Silvester garantiert oben auf dem Trockenboden feiern. Das ist nämlich wirklich eine geile Sicht über Schatten.
Dann kommen wir alle vorbei und trinken da. Dann kriegst du auch was Vernünftiges zu trinken.
Trockenbodenparty,
die super Idee.
Finden die Vermieter vermutlich nicht, aber ja.
Ja. Stimmt, super.
Ja. Ich war hier in Wiesbaden im Kurhaus. Die Stadt Wiesbaden feiert dort jährlich eine große Silvesterparty. Und irgendwie waren wir ein bisschen spät dran. Das heißt, es gab nur noch die Eintrittskarten, wo auch pauschal Getränke dabei sind, aber nur Wein, Bier und Softs. Und der Wein war nichts, das Bier war Licher, also auch nichts. Und da waren wir irgendwie nicht so glücklich und auch am Ende nicht so betrunken. Aber das Feuerwerk war sehr schön. Die haben ums Kurhaus rum, um das Bowling Green, alles abgesperrt gehabt. Man durfte nur rein, wenn man kein Feuerwerk dabei hat und irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen, also keine großen Rucksäcke und den ganzen Quatsch. Und ja, da haben die dann ein sehr schönes, weiß ich nicht, Viertelstunde, 20 Minuten, eine Viertelstunde Feuerwerk zu Musik und so abgebrannt, was sehr koordiniert war. Das war sehr hübsch. Und vorher gab es halt ein bisschen Feuerwerk drumherum. Und auch einiges an Polizei war bei euch. Ah nee, ihr wart ja nicht draußen, gell? Das war echt richtig viel Polizei. Und die waren auch in diesen Kampfuniformen, weißt du, wo diese Sturmtrupplerhelme anhaben?
Ja, Ninja Turtles.
Ja, oder Ninja Turtles, ja. Also weißt du, mit Nackenschutz und Gesichtsgitter. Und als wir gegangen sind, dann irgendwann hatten sie irgendeinen gerade in die Ecke gedrängt und haben ihn da befragt und so. Und der Heimweg war halt ein bisschen ungemütlich, weil da irgendwelche Jugendlichen noch nach Menschen Knaller werfen mussten. Aber na gut, wir sind sicher nach Hause gekommen.
Ich habe gehört, dass der eiserne Steg diesmal abgesperrt war und dass man da nur ohne Feuerwerkskörper drauf kam. Ja,
die gesamte Nordmain.
Wenn ich mir vorstelle, was für ein Kriegsgebiet das früher immer war.
Ja, es war aber auch furchtbar.
Leute aus den Häusern nach unten geschossen haben und andere von unten auf die Häuser gezielt geschossen haben. Und also es war wirklich Krieg immer da.
So war meine gesamte Kindheit Silvester. Ich bin da mit meinem Vater auf die Straße und wir haben Krieg gemacht. So, das war halt so.
Genau. Dauernd explodierende Raketen in Straßenhöhe und ja.
Tja. Naja.
Ist vorbei.
Andere Zeiten.
Ist irgendwie nicht so lustig.
Ja. Nee, der Krieg ist irgendwie vorbei, ist nicht mehr so lustig. Ich habe das nur zusammengefasst, was ihr gesagt habt.
Ich habe nichts jetzt dergleichen gesagt.
Jetzt fasert aber die Sendung gerade aus. Oh Mann.
Sehr schön. Ich bin furchtbar alt, aber sehr schön.
Okay, lassen wir das.
Stefan, sag nochmal, wie heißt das im Wiesbadener Kurhaus?
Silvesterparty im Wiesbadener Kurhaus. Wow. Ah ja, okay. Da kann man das kann man auch irgendwie noch mit Essen zusammen buchen, dann kostet es irgendwie 250 Euro oder so. Also dann macht der Käfer dieses Restaurant im Kurhaus, die echt feines Essen machen. Da kann man dann ein Abenddinner-Menü nehmen. Das haben wir halt nicht gemacht. Wir haben zu Hause, ich glaube, wir haben Tortellini gegessen gestern Abend, also nichts Spektakuläres. ja, aber dann sind wir dahin marschiert und haben da gefeiert. Das war sehr lustig. Coole Bands, unterschiedliche Bands, so eine Salsa-Band und so einen ganz altmodischen DJ, der halt auf einem Mac aufgelegt hat, aber unter alle Lieder so einen Schallplattensound gespielt hat. Und der sah halt auch so uraltmodisch aus. Und das war sehr schön. Ja, halt in unterschiedlichen Räumen waren unterschiedliche Bands und es war ganz viel los und man konnte im ganzen Kurhaus rumlaufen. Das war sehr hübsch. Ja.
Klingt gut.
Ja, so war's.
Können wir alle nicht mehr hingehen, weil ist vorbei.
Ist aber nächstes Jahr wieder.
Was wir aber machen können, ist, wir können die Sendung hören, die der Herr Giesbert in den, ich glaube, vor 2 oder 3 Wochen oder so schon mal angekündigt hat. 13.
Dezember.
Oh ja, richtig, dann ist es schon eine Weile her. Du warst zu Gast, erzähl doch selbst, bei Bartender's Journey.
Ich war zu Gast bei Bartender's Journey und wir haben zusammen eine Sendung aufgenommen zum Thema Probierrunden. Da haben wir hier in der Sendung, glaube ich, mal kurz drüber geredet, aber wir haben auf jeden Fall im Cocktail-Podcast schon mal ausgiebig über diese ganze Probierrunden-Thema, was Christoph, wir beide ja irgendwann mal angefangen haben bei meiner Tante, glaube ich, da war das erste Event. Und was ich jetzt regelmäßig mache, ich weiß nicht, ob du das auch hin und wieder mal machst.
Nee, du hast ja die Likörschalen.
Wir wohnen ja auch hunderte Kilometer voneinander entfernt und können die uns nicht gegenseitig leihen. Jedenfalls habe ich mit dem Brian von Bartender's Journey eine Sendung zu aufgenommen. Und die Sendung ist jetzt letzte Woche in seinem Feed erschienen. Das heißt, man kann jetzt zu bartendersjourney.com gehen und die Sendung dort anhören oder man geht bei uns in die Shownotes und klickt auf den Link und kann sich die Sendung da anhören.
Sie sagen allerdings nur, wenn man Englisch versteht, ne?
Genau, ja, wir reden da Englisch, weil der Brian nicht Deutsch kann.
Ja, gut, verlinken wir, wunderbar, kann man reinschauen. Also es war, als ihr aufgenommen habt, hattet ihr auch Video, ne? Aber jetzt ist es dann nur Audio.
Das ist nur Audio. Ich habe auch so ein paar in der Mitte, ich habe die Sendung geschnitten, ich habe so in der Mitte so ein paar Gelaber, wo wir mit den Hörern labern und so, habe ich noch rausgenommen. Deswegen kann man das auch nicht auf ein Video legen, was eventuell aufgenommen wurde. Ja, so war das.
So war das. Veröffentlichen wir das auch noch im Cocktail-Podcast-Rahmen oder haben wir das noch nicht entschieden oder wie ist das?
Das haben wir noch nicht besprochen.
Okay, dann werden wir es noch besprechen. Aber gut, der Link sollte ja für die neue.
Der Cocktail-Podcast wird vielleicht demnächst eine neue Sendung machen. Der Christoph muss nur noch einen Artikel schreiben und ich muss noch ein Foto machen. Aber dann gibt's eine neue Sendung. Wie lange, die ist jetzt auch schon, die haben wir schon
von einen Monat der Christoph oder zwei nicht weiß, ob sie gut ist. Das wissen die Hörer
ja. Ja, die ist schon so lange her, dass ich jetzt schon Zweifel habe, ob sie gut ist. Weil ich weiß, dass wir einige Fehler gemacht haben.
Echt?
Aber ich weiß nicht, ob die so schlimm sind.
Inhaltlich?
Ja, ja, inhaltlich.
Naja.
Das kannst du doch nicht verraten jetzt einfach so. Naja.
Vielleicht sind die auch gar nicht so schlimm. Ich habe es nicht konkret. Ich habe nur so das Gefühl, es könnte furchtbar sein,
was wir da gemacht haben. Soll ich dir deine Spur mal schicken, dann weißt du, was du gesagt hast?
Aber guck mal, das ist doch jetzt postfaktisches Zeitalter. Gefühlte Fehler sind doch überhaupt kein Problem.
Wir können alles behaupten. Aber es gab schon so Folgen, wo ich 2 Monate später immer noch gesagt hätte, die sind super. Ob die jetzt wirklich super sind, sei dahingestellt. Aber wo ich davon überzeugt bin. Und das ist bei der Folge leider nicht so. Ich weiß nicht, woran es liegt.
Die Folge mit dem Gabriel, die ist immer wieder super. Die höre ich gerne.
Zum Beispiel.
Soll ich mich jetzt...
Ja, oder auch die Zitrus-Folge. Von der bin ich überzeugt.
Die haben vor einem Jahr aufgenommen.
Echt, so lang ist das schon her.
Verdammt. Bevor uns die Claudia jetzt einschläft, sollten wir mal eine Abmoderation hinbekommen.
Denn diese Folge. Was machst du? Jetzt hört ihr alle dem Robert zu bei der Abmoderation.
Ja.
Echt, sind wir schon durch?
Sind wir schon durch?
Kann nicht mehr.
Diese Sendung hat die...
Ich lese ja noch einiges andere hier. Kochhaus und... Irgendwas mit Ziegen und
das kommt alles, so wie weiter. Du vielleicht an der Zwischenüberschrift liest, die da steht, steht da nächste Sendungen drüber. Sendungen. Ja,
außerdem, okay. Außerdem benutzen einige von uns dieses Dokument als Tagebuch oder sowas. Weiß
ich. Was mir gerade auffällt, ist, dass der Prozentsatz dessen, wie viel wir jetzt lachen und wie viel wir reden, doch zeigt, dass wir zunehmend betrunken werden.
Ja, genau. Ja,
ich nicht.
Ja, richtig, und deshalb redest du auch kaum noch. Das wollte ich gerade anmerken.
Ja, mir kommt das gerade so ein bisschen so fast, erinnert mich an die Zeit, als ich so 16 war, wo ich jede Menge Freunde hatte, die ständig bekifft waren. Und wie jeder, der diese Erfahrung auch mal gemacht hat, es gibt nichts Langweiliges, als Abende mit bekifften Leuten zu verbringen, wenn man nicht bekifft ist.
Danke, Karte, so betrunken sind wir nicht, dass wir das jetzt nicht verstanden
Nein.
hätten.
Jo. Gut. Aber lasst uns die Folge einpacken und verschicken, oder?
Einpacken und verschicken, das ist schön. An diesem Bild halten wir uns jetzt fest und packen diese Folge in einen Artikel, den ihr auf sneakpot.de findet, wo ihr dann natürlich Kommentare hinterlassen könnt. Und wir lesen die natürlich alle, auch wenn wir nicht immer alle beantworten, werden sie alle zur Kenntnis genommen. Da dürft ihr euch drauf verlassen. Und in den nächsten Sendungen behandeln wir dann die ganzen Themen, die der Christoph da unten in diesem Dokument gefunden hat, das einige von uns als Tagebuch verwenden, andere nicht. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch nächste Woche wieder einschaltet und unseren betrunkenen Ramblings hier zuhört. Christoph trägt irgendwelche Dinge ein, während ich hier spreche. Das wird alles nicht gut ausgehen und wie es ausgeht, erfahrt ihr dann möglicherweise in der nächsten Woche oder später. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Und wir wünschen euch natürlich alles Gute für den Start ins neue Jahr und so weiter.
Ganz genau. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, betroffen, besoffen.
Oh Gott, oh Gott.
Fade out.
Oh.